Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Tradition hat Konjunktur in der zweiten Bundesliga. Nürnberg gewinnt das Frankenderby gestern gegen Greuther Fürth. Dann St. Pauli mit dem Last-Second-Tor beim Auswärtsauftritt in Hannover. Und Fortuna Düsseldorf rauscht mit 2 Siegen in die neue Saison. Große Namen, große Emotionen. Darauf freuen wir uns heute hier im Doppelpass zweite Bundesliga. Und wenn ich wir sage, dann meine ich Jana Wosnitzer. Guten Morgen auch dir. Und große Emotionen, die wird es sicherlich ab 13 Uhr, ab 13.30 Uhr dann spätestens in Hamburg im XXL-Format geben.
Denn die Fußballwelt, die trauert. Am Donnerstag im Alter von 85 Jahren ist HSV-Legende Uwe Seeler verstorben. Deswegen, du sprichst es an. Heute beim Spiel gegen Hansa Rostock wird es eine Schweigeminute geben. Die Hamburger und auch Hansa Rostock werden im Trauerflor spielen und es wird ein Banner zu Ehren Uwe Seelers geben. Das Ganze hat natürlich für große Reaktionen und Emotionen auch im Netz auf Twitter gesorgt, unter anderem vom Stadtrivalen, dem FC St. Pauli. Auch er trauert um Uwe Seeler, ein herausragender Fußballer und Hamburger, ein Vorbild an Fairness und Bodenständigkeit. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und Freunden sowie dem HSV. In den Farben getrennt, in der Trauer vereint und deswegen, Heidi, habe ich heute nochmal, wir machen das mal mit den Fähnchen, habe ich mir gedacht. Heute sind wir alle ein bisschen HSV.
Tja, es wird auf jeden Fall ein emotionaler Tag werden. Und dieser zweite Spieltag der Fußball-Bundesliga, der hat eh schon viele Themen hervorgebracht. Und genau darüber wollen wir diskutieren.
Ich kaufe mir einen Derby-Sieg. Wie Nürnbergs Neuzugänge das Franken-Duell entschieden.
Von wegen vorsichtig. Fortuna Düsseldorf gewinnt und schlägt forsche Töne im Aufstiegsrennen an.
Und Schock oder Schub? Kann der HSV die Trauer um Uwe Seeler in Motivation umwandeln?
Und damit geht es rein in eine höchst prominent besetzte Runde. Herzlich willkommen unter anderem dem Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf, Klaus Allofs. Wir freuen uns sehr. Wenn man jetzt zweimal gewonnen hat, dann hat man ja die Wahl. Euphoriebremse oder eben Gaspedal. Was nehmen Sie?
Realist bleiben. Ach. Die dritte Möglichkeit. Ja. Ja, ich glaube, das kennen wir alle, dass man dafür gescholten wird, wenn man zu offensiv ist und die Ergebnisse nicht da sind. Und dass man im Falle von 2 Siegen, wenn man dann nicht direkt verkündet, man möchte aufsteigen, dass man dann als zu vorsichtig eingestuft wird. Also wir versuchen es wirklich mit Realismus.
Sie können heute hier alles verkünden. Wir freuen uns ja, auf jeden Fall auf eine spannende Diskussion. Interessant, weil gleich beim zweiten Gast ist das wichtig. Sie sind ja gelernter Versicherungskaufmann. Wann war das?
Ich sage jetzt nicht das, was ich eben gesagt habe, aber eins weiß ich, unsere beiden anderen Gäste, die waren noch nicht geboren. So lange ist das okay. Und noch viel länger.
Genau, er hat eben gesagt, kurz nach dem Krieg, aber nach dem Zweiten Weltkrieg war ihm wichtig. Also es ist lange her tatsächlich.
Sehr lange,
ja. Insofern, als dass dieser Mann nicht nur die Nummer 1 im Tor von Darmstadt 98 ist, sondern eben auch schon eine Menge an beruflicher Erfahrung hat. Banklehre abgeschlossen, BWL-Studium ist, glaube ich, kurz vor der Bachelorarbeit gerade. Marcel Schuhn ist da, herzlich willkommen. Kann man tatsächlich sagen, in Ihrem Leben war Fußball lange Zeit eben die schönste Nebensache der Welt?
Erstmal vielen Dank. Nein, kann man so nicht sagen. Ist immer das Schönste von allem. Ja, also die berufliche Zukunft war auch immer wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, dass man ein gutes Elternhaus hat, um auch in die richtige Richtung zu kommen. Aber das Herz hat schon immer von Fußball geschlagen.
Ja, das Thema soll übrigens Nachhaltigkeit im Fußball werden, dann in der Bachelorarbeit. Wir freuen uns da sehr drauf. Mike Franz, jetzt unser Sport als Experte. Nun kann man sagen, für einen normalen Job eigentlich früher völlig ungeeignet, nämlich zu emotional, hat auf dem Platz alles weggegrätscht. Aber ich glaube, Mike, da tue ich dir Unrecht, denn auf dem zweiten Bildungsweg warst du auch aktiv.
Genau, ich habe auch dann zum Ende der Karriere ein Fernstudium gemacht und das ist einfach wichtig, weil am Ende, so wie Marcel das gerade gesagt hat, das kann natürlich auch mal schnell vorbei sein und wenn dem so ist, ist es gut, wenn man dann zumindest einen Plan B irgendwo in der Schublade liegen hat.
Ja, also es ist quasi eine Feuilletonrunde heute mit Bildungsfernsehen, aber auch mit großen Emotionen. Und damit lasst uns direkt reingehen in das Spiel gestern Abend. Hannover 96 gegen den FC St. Pauli. Das war eh schon in der Theorie emotional. Was dann aber in der Praxis stattgefunden hat, das hat schon die Gemüter erregt. Eine Entscheidung rund um einen Elfmeterpfiff, die war tatsächlich sehr, sehr kurios. Wir gucken mal in die Szene rein, für alle, die es nicht gesehen haben, und werden feststellen, es ist eine stinknormale Flanke, die von Kerk, dann von Zwigala, hier unten links im Bild, sehen Sie es, abgefälscht wird. Also, dass das ein Handspiel ist, ist erstmal unstrittig, denn der Ball kommt zumindest gegen den Oberarm. Aber wir reden gleich mit der Runde darüber, hören die Protagonisten. Jana, im Netz haben sich viele, zu Recht sagen die meisten, richtig aufgeregt.
Aber manche Dinge ändern sich eben einfach nicht. Und wenn es so eine Elfmeterentscheidung gibt, dann ist danach die Aufruhr im Netz groß. Hier ein Bild aus der Zentrale. Das ist die Antwort auf den Tweet vom offiziellen DFB-Schiedsrichter-Account. Also da war schon ein bisschen Galgenhumor mit dabei. Ja, man muss auch sagen, Hadi, du hast es angesprochen, bedingt auch zu Recht. Entsprechend groß waren die Emotionen dann auch nach dem Spiel. FC St. Pauli-Trainer Timo Schulz wurde darauf angesprochen, wollte eigentlich dazu nichts sagen, hat am Ende dann aber doch was dazu gesagt und das auch ganz schön deutlich.
Ach ja, ich bin jetzt seit 2 Jahren dabei und habe mir eigentlich angewöhnt, über den Schiri gar nichts zu sagen. Ich habe die Szene noch nicht wirklich gesehen.
Können wir gerne gemeinsam drauf schauen?
Nein, ich befürchte.
Unten am Bildrand ist das Entscheidende. Also,
ja, aber wir haben einen Experten hier am Tisch stehen, der darf das gerne bewerten.
Wir haben die Lupe drauf auf Adam Zwigala. Die Hand geht nach hinten. Ja, gerne ja, dazu sagen.
Da sieht die Situation übrigens, bei denen ich da gerade die Geldstrafe bezahlt habe. Da bewundere ich nicht, dass es so ruhig geblieben ist. Also unfassbar, unfassbar, da einen Meter zu geben.
Gerne die Einschätzung.
Da brauche ich keine Einschätzung zu geben.
Haben Sie mit Schiedsrichter gesprochen?
Brauche ich auch nicht.
Also klare Fehlentscheidung.
Wie gesagt, wir haben Experten am Tisch. Ich glaube, wenn man als Schiedsrichter, wenn man pfeift und man ist jedes Mal die Woche danach in den Schlagzeilen, dann ist vielleicht irgendwo, hat ja nicht mal jemand gerufen im Stadion, ob das Hand ist. Der wird aus 1 Meter angeschossen und die Hand geht deswegen nach hinten. Also ich habe erst gedacht, er hat bei Smith gepfiffen und dann muss er sich das noch 88 Sekunden oder 99 Sekunden angucken. Also beim besten Willen. Dann können wir aufhören, da ist keine Torgefahr und gar nichts. Das passt nicht zusammen.
Ja. Tja, das passt nicht zusammen. Mike Franz hat sich die Szene auch gerade nochmal angeguckt. Passte das nun zusammen? Ist das eine klare Fehlentscheidung gewesen?
Ja, klar war das eine klare Fehlentscheidung. Also das war ja ganz weit weg von absichtlichem Handspiel. Mhm. Er wird, wie er gerade schon erwähnt hat, die Protagonisten aus 1 Meter angeschossen, hier oben am Oberarm. Der Arm liegt an, er geht nach hinten. Also wie man da 11 Meter pfeifen kann, ist für mich zweifelhaft.
Ja, also das eine ist ja, Felix Zweier sieht die Szene, gibt direkt 11 Meter. Dann haben wir aber nun mal den VAR, ja. Der sitzt in Köln, schaut sich das Ganze auch an und ist eben auch zu der Erkenntnis gekommen, das kann man so geben. Das Kuriose ist, wir haben auch mit Felix Zweier danach gesprochen und er hat eine, sagen wir mal so, recht deutliche Meinung. Ja, den hören wir mal rein. Also das Interview war sehr interessant.
Meine Wahrnehmung auf dem Platz und auf die musste ich mich letztlich verlassen. Ich erkläre auch gleich, warum. War die, dass der linke Arm zum Zeitpunkt des Abspiels eine leichte Bewegung macht nach außen, insofern in die Flugbahn geht, der Arm dann auch den Ball berührt, den Ball ablenkt und das in meiner Wahrnehmung auf dem Platz eine Strafbarkeit dargestellt hat. Anschließend kommt sicherlich auch die Frage der Überprüfung durch den Videoassistenten.
Richtig, welche Info haben Sie bekommen?
Die Szene ist natürlich überprüft worden und es hat auch deswegen so lange gedauert, nicht weil es große Zweifel an der Entscheidung an sich gab, sondern weil sämtliche Kamerawinkel überprüft wurden. Wir haben jetzt hier ein Bild gesehen, was scheinbar das Beste ist, aber aus meiner Sicht nach wie vor noch nicht 100% aussagekräftig. Also zu welchem Zeitpunkt bewegt sich der Arm?
Die Hand geht zum Ball, hier sieht man, die Hand geht eigentlich nach hinten.
Tatsächlich ist es so, in dem Bildausschnitt finde ich es auch nicht mehr eindeutig.
Also erstmal Kompliment, dass er sich gestellt hat, das muss man ja auch mal sagen. Er rudert jetzt schon so ein bisschen zurück. Der am meisten im Strafraum momentan aktiv sind, ist natürlich dann ein Torwart auch. Wenn man die Szene sieht, welche Meinung haben Sie?
Ja, ich habe da die gleiche Meinung wie Mike und wie das ganze Netz gefühlt. Es ist kein absichtliches Handspiel, da geht es ja auch drum, ja, oder? Die schwierigsten Situationen sind ja meistens dann wegen Grätsche im 16er mit Stützarm und so weiter, aber der Arm ist angelehnt, der Arm ist locker, das kommt auch dazu, das sieht man ja, der Ball geht gegen und er hat überhaupt gar keine Spannung im Arm. Also das darf halt nie und nimmer 11 Meter sein.
Ja.
Also wirklich für so ein Topspiel sehr schade.
Ja, ist tatsächlich schade. Auch als Funktionär riecht man sich ja dann gerne auf. Der Ärger von Timo Schulz, er hat lange wirklich versucht, ruhig zu bleiben, ne? Aber sowas brodelt in einem.
Ja, natürlich. Gerade unmittelbar nach dem Spiel ist man natürlich dann sehr enttäuscht. Und wenn man die Bilder dann sieht, das ist ganz klar. Das ist nachzuvollziehen und geht, glaube ich, allen von uns oder ist allen auch schon passiert. Das ist ja das Schöne daran, wenn man so will. Aber ich glaube, das sollte kein Elfmeter sein. Ich glaube, so kann man das vielleicht ausdrücken. Und ich glaube, dass wir uns mit den Regeln, die wir jetzt auch den Schiedsrichtern mit auf den Weg geben, dass wir uns da keinen Gefallen tun. Ich glaube, man verstrickt sich in Formulierungen, in Dingen, wie man es lösen will. Und am Ende kommen dann solche Entscheidungen raus, die dann von der Entscheidung her, vom Regelwerk gar nicht falsch sind. Aber jeder hat das Gefühl, das war falsch.
Ja, wenn es jetzt ohne VAR entschieden wäre, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, okay, falsche Wahrnehmung.
Aber die Methode, die schafft aber nicht die Situation, dass wir am Ende alle einer Meinung sind und sagen, das ist richtig. Es gibt eben nicht dieses Schwarz und Weiß. Und deswegen sind die Regeln sind sehr kompliziert geworden. Und deswegen werden wir das auch in Zukunft, wird das ein fester Bestandteil der Sendung sein.
Sind Sie Fan oder Gegner des VAR?
Ich bin da, wo es Dinge messbar machen lässt, beim Abseits, wobei es da auch eine kleine Einschränkung gibt, glaube ich, macht es Sinn. Bei vielen anderen Dingen, glaube ich, werden wir nicht diese absolute Gerechtigkeit bekommen, die wir dadurch suchen.
Aber wir haben jetzt ja ein paar Jahre Erfahrung. Also das Zwischenzeugnis, ja, fällt es positiv oder nicht aus?
Was wir geschafft haben, ist, dass wir genauer sehen, wenn Dinge falsch gemacht worden sind. Ich glaube, das können wir erkennen. Vielleicht ist auch in der einen oder anderen Situation etwas richtig entschieden worden, aber es sind eben auch viele Dinge falsch entschieden worden.
Tja, und auch zu dieser Szene hat sich dann Felix Zweier noch in einer weiteren Aussage geäußert und da wird es langsam kurios.
Hier ist jetzt sogar technisch noch mal eine Lupe raufgelegt worden, die wir dort nicht zur Verfügung haben und das Bild hat ihn dann am Ende auch nicht überzeugt. Insofern kann man sagen, anhand des Bildes, was wir jetzt gesehen haben, finde ich meine Feldentscheidung nicht hundertprozentig bestätigt. Ich finde die Bilder aber auch nicht hundertprozentig in die andere Richtung.
Aber hätten Sie sich dann gewünscht, dass es eben korrigiert worden wäre?
Ja, das ist sehr spekulativ, weil die Bilder, die wir jetzt hier gesehen haben, mit der Lupe drauf, die standen nicht zur Verfügung.
Ja, und das ist doch das, was einen ein bisschen verärgert, ne?
Also ich finde, das ist die Mindestanforderung. Also wenn wir technische Hilfsmittel hinzuziehen, also dann müssen wir das auch so gestalten, dass, wenn das fürs Fernsehen möglich ist, dann muss es für die Entscheidungen treffen, muss es auch möglich sein.
Ja, weil wir sehen ja nochmal die Szene, wir haben ja eben diese Lupe draufgelegt und er sagt ja, Mensch, die Chance haben wir gar nicht. Da habe ich auch mit dem Kopf geschüttelt und du wahrscheinlich auch, Mike, weil also das ist ja nun technisch keine Raketenwissenschaft.
Ganz ehrlich, das ist eine Katastrophe. Also, dass er sich stellt, finde ich super. Aber wie er da rumeiert, also einmal von A nach B und dann, ach ja, vielleicht doch nicht und vielleicht doch. Also, das finde ich echt schwach, stark, dass er sich stellt. Aber wie er sich stellt, das finde ich nicht gut, weil das sieht man ja auch ohne die Lupe. Also, du siehst ohne die Lupe, wenn sie das im Keller nicht sehen, dann frage ich mich, warum sie im Keller sitzen. Da sitzen vier Fachleute, die sicherlich auch viele gute Entscheidungen treffen, aber das war eine absolute Fehlentscheidung. Also da muss man einfach so auch muss man einfach auch so klar sagen. So, ne?
Muss man technisch vielleicht dann auch nachrüsten? Weil also es kann ja nicht sein, dass wir es innerhalb von kurzer Zeit hinkriegen, aber die quasi an der Technik dann scheitern, weil damit hätte man es ja noch deutlicher gesehen.
Herr Alofs hat es ja gerade gesagt. Also wenn nicht die, wer dann? Also bei allem Respekt, aber natürlich muss das sein.
Aber auch noch mal weitergedacht. Natürlich muss man, wenn man die Möglichkeiten zur Verfügung hat, von der Technik her, dann muss man sie auch im Keller benutzen können. Aber am Ende werden wir trotzdem Fehlentscheidungen haben oder Entscheidungen, wo die meisten Fußballer das nicht nachvollziehen können und Zuschauer sowieso nicht. Und in dem Falle können es natürlich insbesondere die Anhänger von St. Pauli nicht nachvollziehen. Das müssen wir ja auch sagen.
Ja, Lutz Wagner übrigens vom DFB hat auch nochmal klar gesagt heute Morgen, es war eine Fehlentscheidung. Und ja, man hat halt diese Bilder nicht gehabt. Aber das ist ja der Appell auch von Spielerseite, dass man sagt, Jungs und Mädels, versucht einfach das Beste rauszuholen, auch was die Bilder hergeben. Und das sind ja mittlerweile gefühlt 25 Kameras in jedem Spiel. Weil nur so kann man den VAR vielleicht dann technisch auch nochmal aufs nächste Level bringen.
Ja, man muss ja allgemein zum VAR sagen, ich glaube, es ist ja statistisch bewiesen, dass er das Spiel fairer macht, was Entscheidungen angeht, Fehlentscheidungen, wie der Alofs das ja auch schon gesagt hat. Was aber das Gefühl auf dem Platz angeht, ja, zur Thematik Fußballromantik, zur Thematik Torjubel, zur Thematik verteidigte Situation, hat das dem Sport was weggenommen, aus meiner Sicht, rein aus Spielersicht. Ja. Was die Fans angeht, auf jeden Fall ist es gut. Aber wenn halt Jungs und Spieler nach Toren sich erstmal überlegen, jubel ich jetzt oder nicht, Also das, warum Leute ins Stadion gehen, wenn Tore erzielt werden oder Situationen verteidigt werden, dann ist es ein bisschen so eine Richtung, die, glaube ich, nicht so viele mögen, ja, wo es halt hingehen sollte. Ja. Und deswegen, natürlich technisch muss alles auf dem gleichen Niveau sein. Ja. Wenn die TV-Bilder eine Lupe zeigen und im Keller ist keine Lupe, das ist, glaube ich, nicht so optimal.
Aber es wäre dann tatsächlich als These ja so, der VAR hat die Emotionen beim Fußball ein bisschen kastriert.
Hat das Spiel verändert. Ja. Ganz klar. Also wir haben eine Situation gehabt in Magdeburg, wo das Spiel eine Minute weiterlief. Dann wurde es unterbrochen, die Spieler gingen zur Trinkpause. In der Zeit wurde es kontrolliert und dann kam der Elfmeterpfiff. Ja. Also das ist schon außergewöhnlich. Ja. In dem Fall war es eine richtige Entscheidung, um das mal so zu sagen. Aber es verändert einfach die Art, wie Fußball gespielt wird, wie Fußball geschaut wird und wie die Emotionen eben dann auch gelebt werden. Weil es ist ja heute so, dass man ein Tor erzielt und trotzdem geht gleich der Blick natürlich irgendwo hin und wird es jetzt überprüft oder ist alles in Ordnung? Das hat ja schon das Spiel verändert.
Ja. Wir gucken mal auf das, was am Ende dann für ganz große Emotionen sorgte. Denn es war ja nun wirklich ein spektakuläres Fußballspiel. Und das ist dann die 92. Minute oder 94. war es. Auf jeden Fall die letzte Aktion mehr oder weniger des Spiels und Jackson Irvine schafft für St. Pauli dann noch den Ausgleich. 2:2. Mike, für Hannover allerdings extrem bitter. Ne? Das zweite Mal, dass die in der Nachspielzeit einen auf die Mütze bekommen.
Ja, das ist natürlich extrem ärgerlich, weil so hättest du 4 Punkte gehabt, so hast du einen und das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Jetzt fährst du wieder zu einem Auswärtsspiel. Also von daher für Hannover sehr ärgerlich, weil sie es auch gut gemacht haben und dementsprechend bitter.
Hannover hat ein Pünktchen, St. Pauli 4, ist letzte Woche ja mit dem Sieg gegen Nürnberg gestartet. St. Pauli ist ja so ein bisschen Bruder im Geiste oder Schwester im Geiste auch von Darmstadt. Beide haben eine super Saison, letzte Saison hingelegt, haben aber den Aufstieg nicht geschafft. Letzte Woche haben viele schon gesagt, das wird St. Pauli noch eine lange Zeit nachhängen, dass man eben im Kalenderjahr so die Rückrunde vergeigt hat. Glauben Sie auch daran?
Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eine gute Mannschaft, die gut aufgestellt ist. Ich glaube, der Trainer spiegelt eine extreme Ruhe da, selbst in dem Interview nach so einem Spiel am Anfang, wo er echt ruhig war, bis er die Szene dann gesehen hat. Und ich glaube, dass sehr, sehr, sehr gut gearbeitet wird in Hamburg. Und die Saison ist so lang, es wird sich eh alles ergeben. Ja? Das ist ja, wir haben jetzt 2 Spiele gespielt, es wird schon über so viele Dinge diskutiert und gesprochen. Und es sind aber noch so viele Spiele, die irgendwie bei uns überhaupt noch vor der Brust stehen. Und sinnbildlich, wenn du das ja mit uns letztes Jahr vergleichst, wir hatten ja das direkte Spiel auf St. Pauli, ja, was wir in einer gewissen Abwehrschlacht dann nachher gewonnen haben. Und so waren wir ein bisschen weg. Und das war ja so ein kleines Pauli oder wir, was die Endphase angeht. Und deswegen, wir werden schon eine gute Rolle spielen.
Ja, und Sie haben offensiv ja einiges an Aderlass gehabt. Da sind wir dann schon wieder bei dem, was St. Pauli stark gemacht hat. 5 Tore nach 2 Spielen und ohne Burgstaller, ohne Schiré. Also alle haben ja auch vorne gedacht, große Namen weg. Das könnte große Probleme geben, aber sieht erstmal ganz gut aus.
Erstmal, nur Spieler, die gerade genannt worden sind, das waren natürlich Garanten für Tore. Da konnte man sich mehr oder weniger drauf verlassen, aber scheinbar ist es im Moment, machen sie es gut. Wir haben gerade gesehen, über Standards sind sie unheimlich gefährlich und sie werden weiter, auch in diesem Jahr werden sie eine gute Rolle spielen, da bin ich auch überzeugt.
Und genau das will Klaus Allofs mit seiner Mannschaft ja auch. Fortuna Düsseldorf, 2 Siege zum Auftakt, besser geht es nicht. Und wir gucken mal hin, wie sieht es aus wirklich rund um die Fortuna.
Das ist die heißeste Mannschaft im deutschen Profifußball. Genau, Fortuna Düsseldorf. 8 Siege, 6 Unentschieden und nur 1 Niederlage in den letzten 15 Spielen. Das haben nicht mal die Bayern auf Lager. Und auf den Mund gefallen sind sie auch nicht. Stichwort Aufstieg. Den Trainer Daniel Thun nach Rang 11 in der vergangenen Saison offensiv als Ziel ausgibt.
Das ist zumindest erstmal mein Antrieb. Also ich freue mich darüber, dass diese Erwartungshaltung dann auch entsteht, weil wir wollen wachsen, ich möchte wachsen, ich möchte mich entwickeln, wir wollen Ziele erreichen, die erstmal grenzenlos.
Grenzenlos glücklich ist Thun mit seiner Fortuna und die Fortuna mit ihm.
Thun war wirklich ein Glücksgriff.
Ich glaube, das ist der richtige Trainer zur richtigen Zeit gekommen. Das war ein Glücksgriff.
Wir sind saufroh, dass wir Daniel Thun da haben.
Eine Wechselwirkung, die von Beginn an den Flow hatte. Auch beim 2. Saisonsieg gegen den SC Paderborn am Freitag merkt man den Düsseldorfern an, wie sehr sie an die Ideen vom Trainer glauben. Grenzenlos selbstbewusst und grenzenlos gierig sind sie. Beispiel: 34. Spieltag der vergangenen Saison. Nach der einzigen Niederlage mit Thun gibt's gleich einen auf den Deckel.
Ja, zumindest habe ich Ihnen gesagt, dass Sie nicht erzählen sollen, jetzt irgendwo, dass die Niederlage vielleicht für irgendetwas gut ist oder gut sein kann, dass man gewarnt ist oder sowas. Grundsätzlich sage ich, eine Niederlage ist erstmal für gar nichts gut.
Die Fortuna positioniert sich deutlich in der wohl spannendsten zweiten Bundesliga seit langem. Verlieren? Nein, danke. Auch wenn sie mit Khaled Naray in dieser Woche endgültig ihren Topscorer verloren haben. Sportvorstand Klaus Allofs verkaufte den 28-Jährigen für 1,5 Millionen Euro an PAOK Saloniki. Die Attacke zum Aufstieg hat also auch Fragezeichen. Wie viel erste Liga steckt denn schon in der Fortuna, Herr Allofs?
Ich weiß, wir sind im zweiten Spieltag und trotzdem, wenn man Ihren Trainer hört, das ist wohltuend offensiv.
Ja, aber auf der anderen Seite vertritt er die Meinung, die ich eben auch kundgetan habe. Also er ist Realist und hat das auch, glaube ich, jetzt auf der letzten Pressekonferenz hat er gesagt, also macht uns jetzt nicht zum Favoriten der zweiten Liga. Also
mit Favoriten, und könnte man ja sagen.
Mit Favoriten, ich glaube, wir haben eben zwei Kandidaten gesehen, Darmstadt. Und also wenn ich die Aufzählung beginne, dann bin ich ganz schnell bei 9 oder 10 Mannschaften, die da oben mitspielen können. So, und deswegen bei uns steckt so viel erste Liga drin wie bei 7 oder 8 Mannschaften auch. Und wir müssen jetzt mal sehen, wir haben ja noch mal was vor, wie wir Dinge noch mal verändern können nach dem Weggang von Khaled. Und das wird auch eine Rolle spielen, ob uns da der richtige Griff gelingt. Mhm. So, aber auf der anderen Seite ist es ja jetzt keine Momentaufnahme. Wir haben ja über die Bilanz gesprochen, nur ein Spiel verloren unter Daniel Thune. Das war das letzte Saisonspiel, da war ein bisschen die Luft raus. So, also wir haben ja gezeigt, dass es aufwärts geht, dass wir uns auch stabilisiert haben. Und was der Trainer reingebracht hat, ist eben dieses unbedingte gewinnen wollen, erfolgreich sein, sich nicht damit abzufinden, dass man an einem Tag mal scheitern kann und eben alles dagegen zu tun. So. Und wenn wir das weitertragen und das noch mehr verinnerlichen, ja, warum nicht?
Er hat die Gier. Ich frage auch deshalb nach, weil Sie vor 2 Jahren, da haben Sie offensiv gesagt, wir wollen aufsteigen. Ja. Und haben auch selber gesagt, Mensch, wir brauchen Ziele. Ich persönlich, so haben Sie damals auch hier in der Sendung uns das mal erklärt, ist als Spieler ist es eigentlich gut, wenn man Ziele klar formuliert. Aber jetzt machen Sie es doch ein bisschen weniger.
Gut, ich sehe meine Aufgabe auch darin, immer so ein bisschen auszugleichen beziehungsweise andere Schwerpunkte zu setzen. Wenn alle ein bisschen zu bequem werden, dann sehe ich meine Aufgabe da schon darin, das ein bisschen zu provozieren und das herauszukitzeln. Aber auf der anderen Seite, wenn schon alles um uns herum euphorisch ist und dann auch so ein bisschen den klaren Blick verliert, damit meine ich gar nicht den Trainer und unsere Spieler, damit meine ich eher unser Umfeld, dann glaube ich, ist der Moment gekommen, wo man das dann auch ein bisschen relativiert. Und so sehe ich meine Aufgabe. Aber von Hause aus möchte ich natürlich so schnell wie möglich wieder zurück in die erste Liga. Nicht nur aus persönlichen Gründen, sondern weil ich glaube, dass ein Verein wie Fortuna Düsseldorf in dieser Stadt, in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen, einfach in die erste Liga gehört. Mhm. Das kriegt man nicht geschenkt, dafür muss man eine Menge machen.
Tja, und ihr macht eine Menge, wir reden gleich über die Transfers. Als Spieler hat man das lieber, wenn eben offensiv was rausposaunt wird auch? Oder sagt man eben auch, nee, lieber die anderen mal unter Druck setzen? Was ist euch lieber?
Ich glaube, das ist immer entscheidend, bei welchem Verein man ist. Weil die Aussagen, die ja dann getätigt werden, medial oder auch intern, die müssen sich ja decken mit dem, wo man spielt. Ja, und ich glaube, wenn wir das jetzt als Beispiel als Darmstadt 98 machen würden, würde das überhaupt nicht passen. Ja, ich glaube, deswegen...
Aber als Düsseldorfer?
Es ist ja von der Größe des Vereins ja nochmal was anderes. Das ist ja das, was der Olofs gerade gesagt hat, ja. Was das Ganze drumherum angeht, ja, was die Größe der Stadt angeht, was die Bedeutung angeht, ja. Ohne Darmstadt dazu nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, wir haben letztes Jahr mit der Herangehensweise, die wir gewählt haben, letzte Saison, ja, neben dem großen Verein, die ja auch namentlich sehr, sehr groß waren, haben wir, glaube ich, eine ganz gute Rolle gespielt. Und das ist der Weg, den wir dieses Jahr auch wieder gehen werden.
Zu Darmstadt kommen wir natürlich gleich noch ausführlich. Aber wenn wir bei der Fortuna bleiben, Mike, lass uns mal einmal kurz ins 1:0 reinschauen. Denn es lief ja tatsächlich richtig gut schon in der zweiten Minute. Kownacki, früher ja verliehen, also im Frühjahr war er nicht dabei, große Erwartungen. Jetzt kommt der Mann so langsam, ne?
Er hat schon letzte Woche in Magdeburg, er war halt sehr fleißig, er hat richtig Gas gegeben, er hat sich bemüht, er ist gelaufen, er hat geackert, er hat für die Mannschaft gearbeitet und ich glaube, das ist halt schon immer so dieser wichtigste Baustein, dass du erstmal so diese Basics reinschmeißt und dann belohnst du dich auch. Er hat letzte Woche eine überragende Vorlage gegeben und diese Woche ist er der Vollender und so ganz schnell, Fußball ist ja nun mal ein Tagesgeschäft, drehen sich halt auch Blickwinkel und dann kann er natürlich auch dann den Hoffnungsträger sein. Und wenn, so wie Herr Olofs gesagt hat, wenn da noch mal eine Rakete vorne dazu kommt, kann das natürlich dann auch mit Ruven zusammen, hast du einfach dann eine brutale Offensive. Ja? Ja. Ruven hängt, glaube ich, 86 Tore in der zweiten Liga.
Genau, wir schauen gleich mal auf seinen zweiten.
Er weiß, wie man Tore schießt. Ja. So, und deswegen meine ich, für einen Aufstieg braucht man halt auch eine starke Offensive. Und wenn die sich dann formiert und findet, ist natürlich schon mal ein Baustein dabei.
Tja, also die Rakete wird noch gesucht. Kurz zu Kownacki noch. Vom Sorgenkind zum Hoffnungsträger?
Ja, kann man so sagen. David war die teuerste Verpflichtung, die Fortuna Düsseldorf jemals getätigt hat. Das war sicherlich eine Hypothek für ihn und hat eine schwere Zeit gehabt und hatte Verletzungen. Und die Entscheidung, die wir im letzten Jahr getroffen haben, ihn zurück zu Lech Posen zu geben, glaube ich, war die richtige. Er ist dort Meister geworden und beim Pokalendspiel. Also hat wieder Selbstvertrauen bekommen und war vom ersten Tag unheimlich motiviert. Die Zusammenarbeit mit dem Trainer funktioniert sehr gut und dementsprechend spielt er auch. Und er zeigt jetzt, was er schon vor 2-3 Jahren angedeutet hat.
Tja, aber welche Rakete holt Fortuna Düsseldorf noch, wie es Mike Franz gerade gesagt hat? Gleich reden wir weiter mit Klaus Allofs über die Fortuna. Wir gucken aufs Franken-Derby, wir gucken auf Darmstadt 98, aber wir schauen auch nach Hamburg, wo heute rund um Uwe Seeler und seinen Tod eine Menge Trauer mit im Spiel sein wird. Also, es lohnt sich dran zu bleiben, auch wenn Sie Lust haben auf 50.000 Euro. Einfach anrufen unter der 01379 600 800 oder eine SMS mit Tor an die 99699. Und dann sind wir gleich wieder zurück, hier im Doppelpass Zweite Bundesliga.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Zurück beim Doppelpass Zweite Bundesliga mit Darmstadts Nummer 1 Marcel Schuhn und natürlich mit Sport1-Experte Mike Franz. Und Klaus Allofs von der Fortuna aus Düsseldorf ist weiter bei uns. Und über diesen Verein reden wir gerade, aber auch die Fans. Und Jana, ich glaube, die fangen schon wieder an, ein bisschen zu träumen.
Ja, das darf man aber ja auch am zweiten Spieltag, zumindest bei den Fans. Also ein kleines Rätsel mal zu Beginn, das kommt von Laurenz. Ratet mal, wann Fortuna Düsseldorf das letzte Mal die ersten beiden Spieltage im Ligabetrieb gewonnen hat. Ich verrate es Ihnen, noch nie nämlich. Das ist also historisch in der Vereinsgeschichte von der Fortuna. 2 Siege zum Auftakt, so darf es zumindest aus Sicht der Fans natürlich gerne weitergehen. Und entsprechend groß, wie Hadi schon sagte, ist auch die Euphorie. Sind wir denn jetzt eigentlich schon aufgestiegen? Noch nicht, aber sie sind auf einem guten Weg, zumindest wenn sie den Trend fortsetzen. Und keinen unmaßgeblichen Anteil daran hat ja auch der Sportvorstand Klaus Allofs. Und wir wollen mal hören, was die Fans denn zu ihnen sagen, in genau 30 Sekunden.
Jetzt kommt eine sogenannte Exklusiv.
Ja, Klaus Allofs ist natürlich ein Urgestein, ne? Ex-Fortuna, Nationalspieler, also von daher bringt der mit sich... Ja, Klaus Allofs ist natürlich ein Urgestein, ne? Ex-Fortuna, Nationalspieler, also von daher bringt der mit Sicherheit das notwendige Know-how und auch die Ruhe und die Ausstrahlung mit. Ja.
Er hat ja Erfolge gehabt in Bremen, in Wolfsburg, natürlich mit anderen finanziellen Möglichkeiten, ja klar, die haben wir hier bei der Fortuna nicht.
Er hat die Ruhe, ja, und er kann das, er wird aus dem Verein noch was machen, die werden wieder kommen.
Stichwort Wiederkommen. Dodi Lukubakio hat bei einer Fragerunde auf Instagram auf die Frage, ob er sich eine Rückkehr zur Fortuna vorstellen kann, geantwortet. Wer weiß das schon? Alles ist möglich im Fußball. Das kostet, glaube ich, 3 Euro ins Phrasenschwein. Auch hier beim Hofer Zweite Bundesliga. Dieser Club bedeutet mir eine Menge. Die Fans daraufhin sagen, ich liebe ihn. Klaus Allofs, mach bitte den Vertrag fertig. Ja, Klaus, wie sieht's aus? Können Sie dieser Bitte nachkommen?
Nichts leichter als das.
Wäre das eine Option?
Sportlich gesehen, ja, ganz sicher. Aber finanziell unmöglich.
Finanziell unmöglich. Was ist denn finanziell möglich? Nur habt ihr gerade Geld eingenommen durch den Abgang von Naray. War euer Top-Vorlagengeber? Ja, ja. Sie schmunzeln, aber ich meine, viele sagen, das Geld muss wieder raus auf die Straße. Und auch der Trainer sagt ja, wir brauchen eine Rakete.
Ja, das kann ich ja hier jetzt mal richtig stellen. Und nein, also das Geld kann nicht raus. Die Fortuna ist entgegen der Meinung, die vielleicht draußen herrscht, und wenn man sich Hoffnung auf Lukubakio macht, also dann muss man das falsch einschätzen. Nee, uns geht es wirtschaftlich gut, um das mal so zu sagen. Also wir sind gut durch die Corona-Zeit gekommen, aber das bedeutet, gut bedeutet, dass wir noch Vereinsvermögen haben, aber das ist gerade mal im 7-stelligen Bereich, also gerade mal etwas mehr als 1 Million wird das sein. So, und die Politik bei der Fortuna ist, dass man eben ja nur das Geld ausgeben will, was eben auch zur Verfügung steht. Und von daher haben wir ganz eingeschränkte Mittel. Mittel, die sicherlich viele Kandidaten in unserer Liga, also in größerem Maße, zur Verfügung haben. Und von daher müssen wir das eben auch alles realistisch sehen. Was wir planen, was wir vorhaben, das beinhaltet auch, dass wir uns wirtschaftlich weiterentwickeln müssen.
Ja, gut, das ist ja klar, aber 21 Spieler waren es letzte Woche. Da hat nicht nur auch der Trainer gesagt, Mensch, das ist ein bisschen dünner. Hören wir mal rein, was Daniel Schuhn gerade auch zur Personalpolitik jetzt nach diesem Abgang von Naray sagt und auch eine kleine Forderung raushaut.
Es darf auf keinen Fall eine Ergänzung sein. Also wir brauchen Verstärkung. Khaled war jetzt nun mal eine Waffe in dieser Liga, gerade in seinem Offensivspiel. Da muss man entsprechend vielleicht auch das, was man für Khaled bekommt, auch wieder investieren, um der Mannschaft einen neuen Input zu geben. Und ich glaube, das ist das Ziel des Ganzen auch. Und entsprechend dann vielleicht auch die erste Idee, dass wir wieder in Verstärkung investieren, um den Kader vielleicht dann noch stärker aufzustellen.
Eigentlich sagen Sie ihm, nö, machen wir nicht.
Er weiß, er kennt auch die Verhältnisse. Also von daher, es gibt auch überhaupt keine unterschiedliche Auffassung über die Art und Weise, wie wir Geld investieren wollen oder wie viel wir investieren und welche Spieler das sein sollten. So wir wollen auf dieser Position etwas machen, aber wir dürfen, wenn wir jetzt mal ein Jahr zurückgehen, wir haben Khaled Naray aus Hamburg verpflichtet, ablösefrei, dort hatte er auch keine Quote, also ist es jetzt unsere Aufgabe, das ist eine schwierige Aufgabe, das in ähnlicher Form wieder zu machen, und wir werden jetzt nicht mit großen Ablösesummen jetzt Spieler verpflichten können, also das wird unmöglich sein.
Gut, aber es geht schon nicht ums Ob, sondern wer kommen soll.
Also dass wir 21 Spieler und das ist schon also recht dünn, das muss man sagen. Wir hatten also, ich glaube, 3 oder 4 Vertragsamateure hatten wir auf der Bank sitzen gegen Magdeburg. Also da durfte dann schon nicht viel passieren. Und von daher werden wir den Kader noch etwas breiter aufstellen müssen, das ist klar. Aber das muss wirklich wohl überlegt sein und das wird nicht mit sehr viel Geld möglich sein.
Mhm. Mike, du warst auch in einer ähnlichen Funktion in Magdeburg, hast auch dich um den Kader mit gekümmert. Nun hat man noch eigentlich ja lange Zeit, sprich bis Ende August. Ist das eigentlich ein Segen für die Fortuna? Und wo siehst du den größten Handlungsbedarf bei diesem Kader?
Es wurde ja gerade schon geschildert, dass wir was in der Offensive machen wollen. Und die Zeit spielt, glaube ich, für die Fortuna. Die Fortuna hat gezeigt, dass sie ein Sprungbrett sein können, weil solche Deals, das sehen ja auch immer die anderen Spieler. Die sehen, okay, kann ich da diesen nächsten Schritt machen? Haben wir die Option, hochzugehen? Ich glaube, dass diese Mannschaft definitiv das Potenzial hat, oben mitzuspielen. Ob es dann für den Aufstieg reicht, wird sich zeigen.
Was sagen Sie denn neuen Spielern, wenn Sie jetzt mit denen reden? Welche Perspektive geben Sie denen denn mit für diese Saison?
Also Mike hat es ja schon gesagt. Also Fortuna hat sich in den letzten Jahren wirklich als Sprungbrett gezeigt für Spieler, die woanders in der Sackgasse waren. Lukubakio ist ein wunderbares Beispiel. Er hat in Watford gar nicht gespielt und hat es jetzt geschafft, eben doch ein paar Supertransfers zu machen und, glaube ich, auch einen sportlichen Schritt nach vorne zu machen. Ganz, ganz viele Spieler, zuletzt Khaled Naray und Jonathan Tah hat bei uns gespielt. Und also es sind ganz viele, die diesen Weg gegangen sind. die den Weg aber gegangen sind, ohne dass die Fortuna davon profitiert hat. So, und das waren dann oft Leihgeschäfte und dann am Ende haben sie dann den Verein verlassen, haben dann teilweise auch Ablösesummen für die abgebenden Vereine dann eben auch generiert und die Fortuna stand mit leeren Händen da. So, und das müssen wir ändern und deswegen müssen wir jetzt auch etwas anders agieren auf dem Markt und das schränkt die Möglichkeiten ein, das muss man so ganz klar sagen, aber dennoch, glaube ich, haben wir es bisher ganz gut hinbekommen und glaube auch, dass wir die Mannschaft noch verstärken können.
Gut, nun ist ja trotzdem die Herangehensweise, entweder man ist ein Ausbildungsverein oder man sagt, positiv gemeint, man nimmt die Resterampe und zwar baut die wieder auf dem zweiten Bildungsweg. Was ist dann eben der Anspruch? Nur mit den Erfahrenen kann man eben kein Geld verdienen.
Nein, bei uns muss das ein Mix aus allem sein. Das ist, wenn wir einen erfahrenen Spieler brauchen, dann muss es der sein, der in Anführungszeichen von der Resterampe kommt oder der vielleicht am Ende seiner Karriere ist. Dann macht das Sinn. Aber wir müssen die anderen Facetten müssen wir genauso bespielen. Wir müssen junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs durchbringen, müssen die in unsere Mannschaft bringen. Das haben wir jetzt auch geschafft. Mit Schinte Appelkamp, mit Tim Oberdorf sind es jetzt Spieler, die den Sprung geschafft haben. Wir werden in allen Gebieten müssen wir hellwach sein und müssen sehen, wie wir das eben mit sehr, sehr eingeschränkten Mitteln eben dann auch hinbekommen.
Tja.
Wie gesagt, also auf der einen Seite, wir haben eben schon die Euphorie jetzt mitbekommen und auch die Meinung, die außen vorherrscht, manchmal auch bei Spielern und auch bei Beratern, was die Fortuna dann machen kann. Also, und das ist jetzt kein Tiefstapeln, sondern das ist leider die Wahrheit, da sind wir eingeschränkt.
Gut, aber die Hoffnungen sind groß bei diesem Verein, Mike?
Ja, ich will auch nochmal so eine Parallele ziehen, weil ich habe das auch einmal selber als Spieler mitgemacht. Ich bin damals von Wolfsburg zum KSC gewechselt und wir hatten, glaube ich, eine ähnliche Ausgangssituation. Wir waren im Jahr davor, waren wir Fünfter, haben einen super Start hingelegt und sind dann aber auch mit einem kleinen Kader durchmarschiert und sind aufgestiegen in die erste Liga. Also so ein kleiner Kader kann natürlich auch eine Chance sein. Also man muss nicht immer so einen riesen Kader haben. Klar hat man jetzt Corona, brauchst du 2, 3 Spieler mehr, falls mal ein paar ausfallen. Aber trotzdem ist das auch eine Möglichkeit, weil die Spieler, diese Konkurrenzsituation ist ein bisschen kleiner, als wenn da vielleicht 30 Spieler im Kader sind. Jeder hat so das Gefühl, ey, ich bin nah dran und wenn einer ausfällt, bin ja ich sofort da. Also kann das halt auch eine Chance sein. Also muss nicht immer ein Risiko sein.
Binden wir das Thema Fortuna Düsseldorf ab. Er sagt, die Perspektive ist da, aber legt sich nicht fest in Sachen Aufstieg. Würdest du dich festlegen?
Gut, ich habe in unserem Tippspiel, habe ich letzte Woche zu Alofs gesagt, ich sehe sie ja am Ende der Saison auf 1. Ist vielleicht ein bisschen sehr forsch, aber hatte ich vor den ersten beiden Spielen gesagt. Und letztes Jahr lag ich ja mit meinen Tipps gar nicht so verkehrt.
Ja, jetzt sind sie Zweite aktuell. Also auch für die Konkurrenz aus Darmstadt, Düsseldorf nimmt man schon ernst.
Natürlich, aber nicht erst seit diesem Jahr.
Gut, dann kommen wir zu einem Thema, das in Hamburg heute nicht nur die Schlagzeilen bestimmen wird, sondern auch die Emotionalität. Uwe Seeler ist in dieser Woche verstorben mit 85 Jahren. Und wir gucken in ein paar Bilder und in auch ein paar Aussagen rein, die wirklich ans Herz gehen.
Wir haben den größten HSV aller Zeiten verloren. Jungs wissen, was Uwe für ein Spieler war, in welchem Licht er auf der ganzen Welt gesehen wird und wurde. Was mich auch traurig macht, dass ich ihn nicht kennenlernen durfte. Ja, ich habe zwar den Film gesehen und das war einfach schön, wie er mit seiner Frau umgegangen ist und mit der ganzen Geschichte. Und ja, das war einfach so normal.
Er ist ja nicht nur ein Stück HSV, sondern ist auch ein Stück Geschichte, was Hamburg angeht und vor allem was auch Deutschland angeht. Wenn man auch sieht, international, wie groß das die Anteilnahme ist, also muss ich einfach sagen, nein. Wenn man ihn hätte nicht gehabt, hätte man ihn erfinden müssen, glaube ich. Als Typ, als Mensch, als Familienvater, ich denke, er war einmalig.
Ich weiß, wie viel Strahlkraft er einfach in Hamburg hat, in dieser Stadt hat und nicht ausschließlich auf den HSV wirkt. Das ist ein sehr wundervoller Mensch, der immer diese Wärme reingebracht hat und immer Ansprechpartner war für den HSV. Für mich war es eine Ehre, für den HSV arbeiten zu dürfen. Seine Demut, seine Bescheidenheit, die hat dem Fußball sehr, sehr gut getan und der Fußball überhöht sich so schnell. Und ich würde mir wünschen, dass viele mehr Uwe Seeler hätten als vielleicht auch andere Gedanken.
Ja, es war uns Uwe, es war unser Uwe und er wird es auch immer so bleiben.
Uwe Seeler ist leider tot mit 85 Jahren. Klaus Allofs, Sie haben ihn auch viele Male getroffen und wahrscheinlich auch eine hohe Wertschätzung für ihn.
Ja, tolle Aussagen, die da gemacht worden sind. Bilder von 66 haben wir gesehen. Das war meine erste WM, die ich so bewusst wahrgenommen habe. 70 Mexiko, das waren, glaube ich, das war ein Grund dafür, eben ja, Fußball zu spielen oder Stürmer zu werden. So, und dann hatte ich das Glück, eben auch durch unsere Nähe Bremen und Hamburg haben wir sehr oft natürlich miteinander zu tun gehabt. Zwar als Konkurrenten, aber es ist eben gesagt worden, Uwe als ganz normaler Mensch und immer Sportsmann. Ich glaube, das muss man einfach herausstellen. Und ich hatte sogar noch das Glück, mit ihm in der Traditionsmannschaft auf dem Platz zu stehen. Also ganz viele Dinge und also alles, was man an Positiven sagen kann oder sagen könnte, trifft auf Uwe zu.
Ich bin stinknormal und das gefällt mir, hat er zum Beispiel gesagt. Und das trifft es ja tatsächlich. Ich glaube, es gibt keinen, der ein schlechtes Wort über Uwe Seeler auch eben zu Lebzeiten je herausgebracht hat, weil er einfach so bodenständig und auch seiner Stadt Hamburg so treu geblieben ist. Bleiben wir mal kurz beim Sportlichen. Sie waren beide Stürmer. Er war mit 1,70 eigentlich zu klein für einen erfolgreichen Stürmer. Wie hat er es geschafft, über Jahrzehnte die Leute so zu begeistern und so viele Tore zu erzielen? Wie sehen
Sie die Bilder? Zu der Zeit war es noch nicht ganz so schlimm. Da waren die Abwehrspieler auch noch nicht ganz so groß. Gerd Müller war auch nicht der Allergrößte. Aber er war eigentlich gar nicht so der, das ist natürlich jetzt aus der Erinnerung, aber vielleicht auch gar nicht so der typische Mittelstürmer, der nur vorne drin war, sondern er hat sich auch mal fallen lassen. War ein genialer Kopfballspieler, aber hat auch vorbereitet, hat hinterher in der Nationalmannschaft, musste auch eine andere Rolle spielen, musste sogar als offensiver Mittelfeldspieler musste dann agieren. Also war vielseitig, war einfach ein sehr guter, ein überragender Fußballer.
Tja, das ist das Sportliche und rein menschlich. Wir haben eben die Komplimente gehört. Ich glaube, er stand auch eben für diese Werte, die manchmal im Fußball verloren gehen.
Ja, und ich durfte ihn einmal bei einem Benefizspiel kennenlernen und er war sofort, also mega nett, so wie der Opa, zu dem man halt gerne geht, so, ne? Ich meine, wir haben ja ungefähr diese Altersspanne und jeder weiß, meine Kinder gehen jetzt eine Woche mit meinen Eltern in Urlaub und die freuen sich schon wie, als ob sie können es gar nicht mehr erwarten. Und irgendwie hatte man auch bei ihm das Gefühl, so eine Wärme, so eine Nähe und obwohl ich ihn gar nicht kannte, war er total offen, warmherzig und ich bin danach weggegangen und habe gesagt, so, was für ein toller Mensch. Also so war mein Eindruck. Ne? Und ich habe ihn nur einmal persönlich getroffen.
Nun ist das natürlich eine völlig andere Generation und trotzdem, glaube ich, merken Sie auch in diesen Tagen, was dieser Mann auch für den Fußball geleistet hat.
Ja, definitiv. Alleine, wenn ich den Videoausschnitt sehe, und er wird für mich emotional von einem Spieler, den ich gar nicht kennengelernt habe, ich vom Menschen klar was gehört und ich glaube, das ist das Entscheidende. Es wird ja gar nicht so viel über den Spieler, sondern über den Menschen gesprochen. Und wenn nach einer Karriere wenn jemand von uns geht, es wird so viel über den Menschen gesprochen, der auch sportlich so erfolgreich war, dann spricht das dafür, was er wirklich für ein außergewöhnlicher Mensch war.
Ja, und also man muss wirklich sagen, das ist ja sein Denkmal. Der Fuß ist ja dort verewigt am Volksparkstadion. Auch das zeigt ja schon, eben welche große Wertschätzung er auch von der Hamburger Bevölkerung und eben von ganz Deutschland bekommt. Und Jana, es ist schon ganz interessant, Uwe Seeler heute dann eben das erste Spiel nach seinem Tode, auch noch ein Heimspiel, da wird sicherlich einiges erwartet werden in Hamburg.
Der HSV hat sich zumindest auf Twitter jetzt schon mal geäußert und hat ein Bild aus der Kabine gepostet. Das also das Trikot, in dem die Jungs heute auflaufen werden, mit dem Schriftzug vorne auf der Brust uns Uwe und natürlich der Nummer 9. Also wenn eins garantiert ist heute, sind es Emotionen.
Tja, 13.30 Uhr, das Spiel dann gegen Hansa Rostock wird nicht einfach werden, rein sportlich gesehen, aber heute die Hommage muss man...
Muss sein, aber das wird für die Jungs auf dem Platz wird das nicht einfach. Das ist so eine große Herausforderung.
Weil, was wird das Schwierige sein?
Ja, das ist, es sind eben die Emotionen. Man muss in einem Spiel, muss man dann vielleicht auch den Schalter dann umlegen. Vielleicht geht das auch, aber das Ganze drumherum ist einfach was Besonderes. Das kann sie tragen, kann aber auch natürlich auch zu einer Belastung werden. Also deswegen, das ist keine Diskussion darüber, das muss so sein. Aber das ist keine leichte Aufgabe für alle Beteiligten.
Ein Thema ist ja in Hamburg tatsächlich, ob man das Stadion umbenennen soll. Statt Volksparkstadion, Uwe-Seeler-Stadion. Wäre das eine Option?
Das ist eine Option, ja, auf jeden Fall.
Aber würden Sie es befürworten? Weil tatsächlich, Sie können aus Bremer Sicht auch damals, glaube ich, wirklich klar machen, was dieser Mann für Hamburg bedeutet hat. Und ich glaube, nach dem Tod von Helmut Schmidt ist das die zweite große Persönlichkeit, die der Stadt verloren gegangen ist.
Ja, natürlich, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, ob man jetzt diesen Schritt macht aus dem Volksparkstadion, jetzt das Uwe-Seeler-Stadion zu machen, das ist wieder eine andere Geschichte. Es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, aber das wäre natürlich, wenn man einen so prominenten Bürger und der so viele Verdienste nicht nur für den Fußball, für die Stadt, für den Verein eben gehabt hat, dann wenn man was Würdiges finden will, da glaube ich, dann ist diese Umbenennung des Stadions sicherlich würdevoll.
Siehst du es ähnlich?
Ja, zu 100%.
Tja, also auch eine Frage, die wir in den nächsten Wochen natürlich begleiten werden. Wie geht das weiter mit Hamburg? Wir werden nachher auch sportlich noch über den HSV reden, wollen jetzt aber gleich auch das Franken-Derby thematisieren und werden dann auch mit Darmstadt 98 der Frage nachgehen, hat dieser Verein tatsächlich auch die Chance, in diesem Jahr aufzusteigen? Darauf freuen wir uns sehr. Und wir gucken auf das Gewinnspiel, denn mit 50.000 Euro laden wir Sie gerne ein, dabei zu sein. Einfach anrufen unter der eingeblendeten Nummer oder eine SMS mit Tor an die 99699. Dann sind wir gleich hier zurück zur zweiten Halbzeit beim Doppelpass Zweite Bundesliga mit prominenter Besetzung.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Zurück beim Doppelpass Zweite Bundesliga mit Mike Franz, mit Klaus Allofs und mit dem Keeper von Darmstadt 98. Marcel Schuhn, die klare Nummer 1, ist heute bei uns und über seinen Verein wollen wir jetzt reden. Denn Darmstadt 98 hat uns in der vergangenen Saison alle begeistert und sie sind so knapp am Aufstieg gescheitert.
Marcel Schuhn, nach dem Spiel Darmstädter Stimmungsmacher, im Spiel hintendrin der Ruhepol. Der erste Saisonsieg der Lilien gegen Schuhens Ex-Club Sandhausen, ein hartes Stück Arbeit. Aber wichtig fürs Gefühl und gegen die kleinen Zweifel. Nach der Niederlage am ersten Spieltag in Regensburg.
Wir finden uns noch. Wir sind natürlich noch nicht so weit, wie ich mir das vorstelle, aber der Sieg war jetzt erstmal wichtig für das Gemüt heute. Alle hier im Stadion, auch mein Gemüt, das ist ja ganz normal.
In Regensburg klingelt es schon nach 17 Sekunden in Schuhens Kasten. Und die Darmstädter scheitern bei der 0-2-Niederlage mehr an sich selbst als am Gegner.
Die Mannschaft ist in der Lage, zum jetzigen Zeitpunkt schon, körperlich eben halt auch dagegen zu halten. Und jetzt hast du natürlich Wut im Bauch, aber wir müssen die Wut immer gut filtern.
Und sie dann rauslassen, wie gegen Sandhausen. Auch wenn sie in Darmstadt immer auf dem Teppich bleiben, hat sie keiner vergessen, die Überflieger aus der vergangenen Saison. Als die beste Zweitligasaison der Geschichte, nur knapp, nicht zum Aufstieg reicht. Platz 4 für Marcel Schuhn und seine Teamkollegen. Der Kader ist bis auf Tim Skarke und Luca Pfeiffer zusammengeblieben. Die Lilien sind keine Außenseiter mehr. Und vielleicht erfüllt sich ja in dieser Saison der Traum von der Bundesliga für Darmstadt und Marcel Schuhn.
Träumen darf man ja definitiv und das tut Marcel Schuhn sicherlich auch, auch wenn die Bilder so einen Mischmasch wahrscheinlich geben. Aktualität am Wochenende war gut, aber der Rest hängt noch ein bisschen in den Klamotten.
Also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich sehe, ja. Auch vor allen Dingen, was dann letzte Saison zum Schluss passiert ist. Ich glaube, das ist aber auch ganz normal. Ja, wenn man Teamkollegen weinen sieht, dann lässt er das, glaube ich, nicht kalt. Ja, ich habe auch ein paar Momente auf dem Platz gebraucht, um das zu verarbeiten. Aber die Frage ist halt immer dann, was man daraus macht. Ja, ob man sich dann einigelt und in Mitleidenschaft irgendwo ziehen lässt oder ob man probiert, Energie draus zu ziehen. Und es hat nach ein paar Tagen Urlaub dann auch bei mir angefangen.
Also die Gier ist da, nochmal so eine Saison und nochmal solche Optionen vielleicht am Ende der Saison zu haben, dass man nach ganz oben denken darf.
Ja, wenn man an etwas so nah dran war, ja, wenn man im Endeffekt ja am Aufstieg so ein bisschen geschnuppert hat, wie man ja gerne sagt, dann macht das vielleicht schon so ein bisschen süchtig. Weil es war eine Phase, in der wir uns befunden haben, die ich auch persönlich als Sportler noch nicht hatte. Ja? Also so eine positive Phase in der Form. Und wie wir auch oft gesagt haben, die Großen hätten ärgern können in der Zeit oder auch das eine oder andere Mal geärgert haben. Genau. Und da will man das gerne wieder erreichen. Ja? Aber dazu gehört natürlich viel Arbeit. Ja? Das passt zu uns, das passt zum Verein, das passt zu mir, weil wenn wir irgendwie jetzt große Parolen rauswerfen, das ist nicht so unser Weg und das wird ja auch nicht sein. Und deswegen hat man das jetzt gesehen, dass, wie schnell wir jetzt auch vom Regensburg-Spiel jetzt zum Sandhausen-Spiel auch gelernt haben. Und so macht man aus einer Niederlage einen Sieg.
Genau, wenn wir mal über Sie persönlich sprechen, dann ist es ja auch so, jeder hat ja auch eine eigene Berufsvorstellung, was er mal erreichen möchte. Da ist das Fernziel wahrscheinlich schon, auch mal in der höchsten deutschen Liga zu spielen.
Ja, absolut. Also ich hatte das eben auch gesagt, ich glaube, jeder Fußballer, der in der zweiten Bundesliga spielt, spielt ja nicht in der höchsten Spielklasse Deutschlands. Dann muss es irgendwo auch das persönliche Ziel sein, den nächsten Schritt noch zu machen. Ja, das ist ja auch der Antrieb dann von vielen. Und ich glaube, Jungs, die es dann schaffen in die Bundesliga, die haben dann wieder den nächsten Schritt. Und so hört es, glaube ich, im Sport auch nie auf. Ja, ich glaube, es ist beim Leistungssportler normal. Das sollte auch so sein, weil es treibt dann dementsprechend auch immer wieder in der Karriere an. Und irgendwann sitzt man dann mal so verdient wie die beiden Herren in einem Studio und blickt auf eine tolle Karriere zurück.
Ja gut, man muss natürlich sagen, Mike Franz mit viel Bundesliga-Erfahrung, ja. Du hast Alofs ja quasi mit allen großen Titeln geschmückt, Europameister, Torschützenkönig und dergleichen. Gefällt Ihnen die Einstellung?
Ja, das muss die Einstellung sein. Wenn ich an Spieler denke, die ich in meiner Mannschaft haben möchte, dann müssen sie diese Einstellung einfach haben. Wenn ich sehr schnell zufrieden bin und sage, ja, ich bin jetzt in der zweiten Liga angekommen, ja, das ist ja auch schon toll, da werde ich ja auch live im Fernsehen, bin ich zu sehen, das ist ja, und die Familie freut sich, das reicht, das sollte nicht ausreichen. So, und diesen Ehrgeiz muss man haben, ne? immer noch mal den nächsten Schritt zu gehen und sich im Training verbessern zu wollen und die anderen Spieler mitzureißen. Ich glaube, eine Aufgabe, die, glaube ich, dir ziemlich so auf den Leib gesteigert ist, eben dann auch so dieses Emotionale reinzubringen. Ja, das ist wichtig und dann ist oft eine Menge möglich. Das hat man im letzten Jahr gesehen.
Ja, er ist tatsächlich ein Leader-Typ und Jana, du hast auch interessante Aussagen zu Marcel Schuhn gefunden.
Erstmal suche ich aber immer so ein bisschen im Netz und habe mir mal seinen Instagram-Account angeschaut. Und da fällt vor allem auf, dass er ein großer Familienmensch ist. Also Sohn Oscar ist auf jeden Fall oft mit dabei hier im Urlaub. Aber früh übt sich natürlich auch hier schon im Darmstadt-Trikot. Lilienmitglied, so muss das im jungen Alter. In den Pulli muss er, glaube ich, noch ein bisschen reinwachsen. Aber das wird noch. Jetzt muss man aber sagen, abseits des Platzes, ja, Harmonie und Familienmensch, auf dem Platz kann Marcel aber auch ganz, ganz anders. Das hat uns zumindest der Lilienkapitän Fabian Holland verraten.
Ja, ich glaube, er kann gar nicht anders. Vorhin auch nochmal drüber geredet. Ich glaube, wenn da irgendwann mal der Puls irgendwie unter 100 ist, dann glaube ich, kommt ein Schlag durch seinen Körper und dann muss er einfach mal laut schreien. Also so wirkt das manchmal. Also das ist wirklich... Ja, ob er jetzt singt, ob er irgendwelche Spiele spielt in der Kabine oder ob er einfach nur sinnlos rumbrüllt. Also er muss gefühlt immer laut sein, aber auf eine positive Art.
Hat er recht?
Er ist mein Zimmerkollege.
Wenn es einer weiß, dann er.
Schwierig, da zu widersprechen. Ja. Nein, das gehört so ein bisschen bei mir dazu. Und wenn ich jetzt sage, ich war, als ich jünger war, noch schlimmer und nicht so kontrolliert, dann glaubt mir das vielleicht keiner, aber ja. Ich glaube, so diese Balance ist irgendwann wichtig. Ja, man sieht die Familienseite, wenn man Vater wird, verändert sich sowieso alles so ein bisschen und ich glaube, das kann man dann noch ganz gut in der Mannschaft nutzen. Ja, mit wem spricht man wie und wenn man das so ein bisschen einordnen kann, ist es, glaube ich, ganz wichtig, weil man kann auch nicht jeden Charakter laut ansprechen oder anschreien, das ist dann auch manchmal kontraproduktiv.
Gut, Mike Franz hat das früher immer so gemacht, muss man sagen. Nein, also wenn wir einen haben, der so viel Emotionalität in seiner Karriere auch verkörpert hat wie du, geht dir dann das Herz auf, wenn du ihn hörst?
Ja, ich komme gar nicht mehr aus dem Grinsen raus. Also solche Spieler brauchst du halt und das ist halt, diese Mischung macht es halt. Es gibt halt diese unterschiedlichen Charaktere. Von dem einen zu viel ist, glaube ich, schädlich, von dem anderen auch. Und diese Mischung, die macht es. Und die scheint halt in Darmstadt halt auch ein Stück weit gegeben zu sein. Sie haben letztes Jahr eine überragende Runde gespielt. Wir haben oft hier diskutiert. Für mich haben sie zu den Favoriten mitgezählt. Am Ende hat es knapp nicht gereicht. Ich habe das vorhin in der Pause, hatten wir ja auch so eine kleine Diskussion. Mich würde einfach interessieren, so dieses Ende. Ihr wart ja so lange oben dran, ihr habt so lange dran geschnuppert und von euch hat es keiner erwartet. Warum seid ihr dann nicht rausgegangen und habt gesagt, ey, wir wollen aufsteigen?
Ja, ich hatte es ja eben auch gesagt, es gibt ja einmal die interne Kommunikation und die externe Kommunikation. Und intern war das klar, dass wenn man so nah dran ist, dass man dann auch aufsteigen möchte, das ist logisch. Aber extern sind wir überhaupt gar nicht in die Situation gekommen, dass wir darüber reden mussten. Das war halt das Schöne. Ja. Es gab halt so viele. Ja, es gab aber so viele Vereine, die dann von sich aus erzählt haben, sie wollen aufsteigen, und denen das auch so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde. Und wenn man dazu nicht gezwungen wird, warum? Ja. Das macht er, muss ja nicht sein. Aber intern, wie gesagt, war es ganz klar so. Ja. Wir hatten, und das war irgendwann im Laufe der Rückrunde sogar nach einer Niederlage. Ja, irgendwie Mitte Rückrunde, wir hatten ein Spiel verloren. Ich war auch nicht wirklich gut drauf, muss ich ehrlich sagen, nach dem Spiel. Und dann kam der Trainer in die Kabine und hat gesagt, Männer, wir wollen natürlich aufsteigen. Ja, ja. Und das war so genau das Richtige zum richtigen Moment. Und Thorsten hatte sowieso ein sehr, sehr gutes Gespür, wann er was wie sagen muss. Ich glaube, das zeichnet ihn auch ein bisschen aus. Und das war genau zum richtigen Moment, weil wir sind aus der Kabine raus und die Niederlage war weg. Und danach, das Spiel haben wir dementsprechend auch erfolgreich gestaltet. Und ja, dann hat es nachher ein paar Toren gelegen.
Ja. Tja, wirklich nur ein paar Türchen. Aber wir sind ja hier unter uns. Was sagt denn Thorsten Lieberknecht aktuell zu euch in der Kabine bei dem Ziel?
Aktuell sprechen wir über das große Ziel gar nicht. Also das ist auch wirklich so, weil wir haben auch, die Saison fängt jetzt auch wieder an mit ein paar Verletzungen da und oder relativ vielen Verletzungen, auch schwere Dinge, die uns dann so ein bisschen wiegen. Deswegen haben wir auch nochmal auf der Innenverteidigerposition was gemacht oder machen müssen. Er strahlt gerade Ruhe aus. Also er strahlt immer das aus, was wir in dem Moment brauchen. Ja? Und ich glaube, das ist gerade ganz wichtig. Vieles klärt sich eigentlich in der Mannschaft auch schon von selbst, ja, weil die Zusammensetzung wirklich eine gute ist, wie eben schon auch gesagt wurde, mit erfahrenen Spielern, mit vielen jungen Spielern. Und ja, es geht im Endeffekt immer darum, am Wochenende zu gewinnen. Ja, und das verbindet nun mal bei uns alle irgendwo in der Form. Und ich glaube, so genauso muss es auch sein.
Ja, nun ist dieser Mann also nicht nur höchst emotional, sondern auch sehr ehrgeizig. Er hat aber, und das haben wir zum Eingang der Sendung ja gesagt, auch eben eine ganz andere berufliche Karriere schon erlebt. Banklehre gemacht, jetzt das Studium parallel, läuft gerade in der finalen Phase. Und ich glaube, die Bachelorarbeit muss jetzt geschrieben werden.
Genau, das fängt jetzt langsam an, dass ich die Bachelorarbeit schreiben muss, ja.
Aber das ist ja tatsächlich eine große Ausnahme. Oder kennen Sie viele Kollegen, die im ähnlichen beruflichen Zweitjob unterwegs sind?
Also ich glaube, dass gerade Jungs, die sich darüber Gedanken machen, das schon machen. Ja, es geht im Endeffekt halt immer danach darum, das abzuschließen. Das ist so das Problem, ja, weil ein Fernstudium braucht immer eine Menge Disziplin, was eigentlich natürlich mit unserer sportlichen Situation eigentlich ganz gut zusammenpasst, weil die Disziplin brauchen wir auf dem Platz ja auch. Aber der Faktor Zeit kommt dann irgendwann dazu. Ja, seitdem ich Familienvater bin, ist es auch noch mal schwieriger, ja, weil Mein kleiner Sohn, man möchte natürlich auch ein bisschen Zeit mit dem Papa verbringen, wenn er dann zu Hause ist. Und die ist wichtiger als das Studium. Das ist auch so, ja, weil alles andere wäre auch Quatsch. Ja. Aber trotzdem, wenn man irgendwas anfängt, möchte es man auch irgendwie mit einer vernünftigen Note auch zu Ende bringen.
Ja. Tja, Zielnote ist?
Boah, also durch das Studium zieht sich jetzt irgendwie so eine 2 steht davor, was nachher die Bachelorarbeit rauskommt, das schauen wir mal.
Ja gut, also das wäre doch was. Wenn man sowas hört, wahrscheinlich in Düsseldorf studieren nicht gerade viele parallel, oder doch?
Doch, einige schon. Also wir haben Tim Oberdorf vielleicht als Beispiel, der, glaube ich, schon ein Stück weiter ist, der auf Lehramt studiert. Also wir haben also auch Jungs, die, ich denke, das ist in der zweiten Liga, glaube ich, auch nochmal ein sehr viel wichtigerer Aspekt als vielleicht in der ersten Liga. Wenn man gesettelt ist in der ersten Liga, sind das vielleicht nicht so die vordringlichsten Probleme. Aber ich glaube, sich frühzeitig auch Gedanken darüber zu machen, was nach der Karriere passiert, das macht schon Sinn.
Ja, das machen tatsächlich einige, aber trotzdem immer noch eine wohltuende Ausnahme.
Ja, ich glaube, es ist, es beruhigt dann halt in einer gewissen Form. Wenn man halt von Anfang an sich irgendwo ein zweites Standbein aufbaut und man weiß, okay, sollte mal was passieren, weil das kann halt im Fußball immer passieren, dafür gibt es Körperkontakte, deswegen gibt es leider Gottes auch Verletzungen, dann ist das alles auch nicht so dramatisch in der Form, ja, weil wenn man irgendwo einen Background hat und weiß, man fällt nicht so tief, das ist angenehm. Ich glaube, dass es auch, wenn man da vom Kopf her etwas ruhiger ist, dann passieren auch solche Dinge gar nicht so schnell. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich den Weg so gegangen bin. Und ich glaube, für alle Vereine auch drumherum ist das, glaube ich, eine Thematik, die auch weiterhin immer so ein bisschen schon ein Gesichtspunkt sein sollte, weil zum einen tut es den Jungs gut, wenn sie was machen, was lernen, ob das jetzt schulische Ausbildung ist oder auch berufliche Ausbildung. Und ich glaube, man hat dann auch ganz, ganz andere Spieler danach im Kader, die dann auch ein bisschen was auf dem Köcher haben.
Genau, ein bisschen Charakter tatsächlich und natürlich Lebenserfahrung. Ich stelle mir immer noch Marcel Schuhn dann in der Banklehre mit Schlips und Krawatte jeden Tag unterwegs gewesen. Das waren die Zeiten damals.
Unterschreibt den Vertrag. Ja, genau. Und mit dem Anzug mit der Bahn zum Training gefahren in Köln. Das war damals so.
Ja. Also ich finde es, wie gesagt, ein großes Kompliment dazu. Kommen wir zu einem Verein, der gar nicht so weit entfernt von Darmstadt 98 ist, nämlich der Aufsteiger aus Kaiserslautern. Der hat uns am ersten Spieltag alle schon begeistert, mit so einem Last-Second-Tor Hannover 96 geschlagen. Und nun haben sie gestern auch immerhin unentschieden in Kiel geschafft. Mike, wie viel Spaß macht dieser Verein?
Ja, pure Tradition. Riesenstadion, Riesenfans, Euphorie halt auch wieder, nachdem sie jetzt jahrelang so ein bisschen in der Versenkung verschwunden waren. Und es ist einfach schön, dass sie wieder da sind und hoffentlich gehen sie diesen Weg weiter und hoffentlich bleiben sie in der Liga.
Ja, es war gestern, glaube ich, 3000, die allein nach Kiel mitgefahren sind. Ein unglaublicher Fanpower, tatsächlich auch ein wenig vergleichbar mit der Fortuna. Ist Kaiserslautern einfach wieder eine Bereicherung für den deutschen Fußball, dass sie jetzt da oben wieder mitkicken?
Ja, natürlich, die zweite Liga ist sowieso, glaube ich, eine tolle Liga geworden. Und wenn jetzt Lautern dazukommt, Magdeburg darf man aber jetzt auch nicht, muss man da auch erwähnen. Ich glaube, das ist auch eine Bereicherung, aber wir haben volle Stadien. Ich glaube, ja, wie viel sind mitgefahren? 6.000, 5.000?
3.000,
ja.
Das sind kleine Stadien
eigentlich. Ja, und wer mal, mein Bruder hat mal einige Jahre bei Lautern gespielt und von daher weiß ich auch, wie man dort tickt und ja. Da ist Fußball wirklich eine ganz große Nummer und ich glaube, alle sind froh, dass man wieder in die zweite Liga gekommen ist. Mhm.
Dirk Schuster, der Trainer, den hatten wir letzte Woche ja auch hier in der Sendung. Wir haben gerade das 2:2 gesehen. Schauen wir mal auf das erste Tor des FCK. Marcel, wenn aus deiner Sicht ist das natürlich ein großer Konkurrent und wahrscheinlich auch in eurer Region gibt es viele, die nicht zwingend nur Darmstadt mögen, sondern eben auch den FCK.
Ja, aber man muss ja dazu sagen, es ist ja auch ein besonderer und ein geiler Verein. Also es ist ja auch gar kein Problem, wenn man ein Lautern-Fan ist. Also ich habe jetzt bis jetzt erst einmal auf dem Betze spielen dürfen, aber es hat großen, großen Spaß gemacht, weil das Ergebnis auch gepasst hat. aber es ist einfach ein riesen, riesen Verein und ich bin froh, dass so ein Verein auch wieder in der zweiten Liga vertreten ist. Wichtig ist bei solchen Sachen, wenn wir über Euphorie sprechen, ist natürlich der Start. Mhm. Ja, also Last-Minute-Sieg gegen Hannover zu Hause, dann einen Punkt geholt in Kiel. Wenn das anders läuft, dann schwappt es halt in eine andere Richtung, das ist ja auch immer klar. Wie am Anfang gesagt wurde von Mike, es ist halt ein Tagesgeschäft und wenn es so läuft, dann ist das alles wunderbar.
Dieser Betzenberg, ich meine, du hast ihn oft genug erlebt, ist das tatsächlich ein magischer Ort des Fußballs, der für ein paar Punkte gut sein kann, jetzt wo die Fans auch wieder hinkommen dürfen?
Für mich leider ein tragischer Ort. Ich habe mich da zweimal schwer verletzt, aber es ist definitiv ein magischer Ort. Wir haben da mal mit dem VfL 5:1 auf den Deckel bekommen. Also was da für eine Stimmung sich entwickeln kann, also da kann sich eigentlich jeder Fußballer darauf freuen, da diesen Berg hochzufahren, sich dann mit dem Fahrstuhl hochzufahren und dann in das Stadion einzulaufen. Also das ist wirklich Gänsehaut pur. Und wenn du dann siehst, wie steil die Tribünen da hochgehen, also das ist einfach nur geil. Das macht einfach nur Spaß. Und wie gesagt, also jeder, der jetzt in der zweiten Liga spielt, darf sich auf dieses Spiel in Lautern freuen. Mal gucken, ob sie was mitnehmen oder nicht, aber stimmungstechnisch ist das immer ein Highlight.
Ja, diese ganze Region ist wieder wachgeküsst. Die haben noch häufiger auf diesem Betzenberg gespielt.
Ich habe auf dem alten Betzenberg noch gespielt.
Ja, wobei der Ort war der gleiche.
Der Berg ist geblieben, aber das Stadion meine ich natürlich. Ja.
Aber tatsächlich, dieser Betzenberg, also wir als Zuschauer sagen immer, Mensch, das ist vielleicht wirklich ein Ort, der eben auch dem Gegner ein bisschen Angst und Schrecken macht. Früher haben die Bayern ja sogar gezittert, wenn sie dahin mussten. War das wirklich so?
Das war so. Und dennoch ist es so, dass dann so ein Club dann auch eine Phase durchmacht, wo es dann auch ins Gegenteil umschlägt und wo man dann auch gerne dorthin gefahren ist, weil die Voraussetzungen dann einfach besser waren. Die Mannschaft war nicht mehr so gut, dann war die Unterstützung auch teilweise dann nicht mehr so. Und ich glaube, jetzt in der Phase, wo man eben ganz unten war, haben sie sich wieder alle zusammengerauft und haben gesagt, so, wir müssen zusammenstehen und müssen wieder zurück in die zweite Liga, vielleicht sogar noch mehr. So, und jetzt kann das wieder zu diesem Ort werden, wie es früher mal war, weil das stimmt, das waren schon heiße Spiele und eine Wahnsinnsstimmung. Ich glaube, das hat man jetzt gerade beim ersten Spiel, konnte man das so richtig spüren.
Ja, das waren fast 40.000 und da passen ja noch ein paar mehr rein. Und wenn die ganze Region jetzt wieder Lust hat, ist es eine Bereicherung. Vielleicht einmal sportlich kurz eingeordnet, auch im Gegensatz zu Braunschweig beispielsweise, mit zwei Niederlagen gestartet. Kaiserslautern hat auch sportlich die Relevanz, um relativ sicher Richtung Klassenerhalt gehen zu dürfen, Fragezeichen?
Das kann man abschließend noch nicht sagen, aber sie sind erstmal gut gestartet, ganz wichtig, der Hinweis war vollkommen richtig. Und sie waren auch tätig auf dem Transfermarkt, haben dort auch Mittel eingesetzt. Für einen Aufsteiger ist das durchaus beachtlich. Also von daher haben sie gute Voraussetzungen, erstmal in der Liga zu bleiben. Ich glaube, um mehr geht es erstmal nicht. Obwohl in der Geschichte war es ja schon mal so, ne, dass sie zwar von der zweiten in die erste und dann gleich Meister geworden sind.
Ne, das war beim Verein als auch beim Trainer auch. Ja.
Ja, ich weiß noch, letzte Woche hatten wir Dirk Schuster hier, da hat uns sofort einen Vogel gezeigt. Wir haben es nur erwähnt, dass das mal so war. Also Kaiserslautern ist auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Gewinn. Und Stichwort Emotionen, gleich reden wir über das Frankenderby. Gestern Nürnberg gegen Fürth, da war auch ja, nicht nur Emotionen, sondern am Ende auch ein klarer Sieger zu bejubeln. Gleich reden wir über den Club und über dieses Duell. Und wir gucken auch nochmal mit frischen Bildern aus Hamburg dann auf die Szenerie vor dem Spiel HSV gegen Hansa Rostock. Lohnt sich dran zu bleiben und die 50.000 warten immer noch auf Sie. Wenn Sie Lust haben anzurufen, dann machen Sie das gerne unter der 01379 600 800 oder die SMS mit Tor an die 99699. Und dann sind wir gleich zurück hier im Doppelpass, zweite Bundesliga.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Zurück beim Doppelpass, zweite Bundesliga. Gleich reden wir über den HSV. Spielt ja um 13.30 Uhr gegen Rostock. Vorher habe ich prominenten Besuch, nämlich der Vorsitzende der Deutschen Sporthilfe ist bei mir, Thomas Berlemann. Und wir freuen uns auf Michael Berisowski aus dem Hause Truck Scout 24. Warum sind die beiden da? Weil wir in der vergangenen Saison eine tolle Aktion hatten. Wir hatten Zweitligatrikots, die man ersteigern konnte. Und das Geld, was da eingenommen wurde, geht an die Deutsche Sporthilfe. Und wenn ich jetzt mal den Scheck hier ins Bild reinhole, dann werden Sie feststellen, oh, da ist eine Menge Geld zusammengekommen. 13.000 Euro. Ich hoffe, Sie sind zufrieden.
Oh, wir sind sehr zufrieden. Das Geld wird in die Athletinnen und Athleten investiert, die wir fördern. Da geht es um Leistung und Erfolg für Deutschland. Und davon können wir einiges gebrauchen.
Ja, denn Spitzensport ist eine teure Sache und gerade eben die Athleten brauchen ja auch die Unterstützung. Zum Beispiel jetzt bei der Leichtathletik-WM. Fernziel wahrscheinlich Olympia in Paris.
Ganz genau so ist es. Das ist ein Zwischenstopp, wenn man so will. Wir hoffen natürlich noch auf ein paar Medaillen jetzt zum Schluss. Und wir gucken nach Paris, aber natürlich auch schon nach Los Angeles 2028.
Und für alle, die die Deutsche Sporthilfe vielleicht noch nicht so verfolgt haben, das ist ja eine lange Tradition mit, glaube ich, fast 300 Goldmedaillen und die insgesamt quasi auf eurem positiven Gewissen sind.
Genau so ist es und wir wollen noch mehr für die Zukunft und dafür hilft natürlich so ein toller Scheck von der Firma Truck Scout 24.
Genau, wir sagen auch vielen Dank. Ihr habt die Aktion sofort mit ins Leben gerufen und hoffentlich auch zufrieden mit der Summe, aber auch wie es gelaufen ist.
Ja, genau. Die Angebote waren ziemlich überraschend hoch.
Das ist
und uns liegt uns besonders am Herzen, die Deutsche Stiftung für Sporthilfe zu diesen Check zu übergeben und damit auch die Kinder und Jugendliche zu unterstützen in der weiterführenden Entwicklung im Sportbereich.
Dann sagen wir Ihnen vielen Dank. Das, glaube ich, erfolgreichste Shirt war das von Simon Terodde. Der kickt mittlerweile in der ersten Liga. Wir drücken Ihnen die Daumen. Liebe Grüße an die Sportler und ich hoffe, das Geld ist auf einem guten Weg und wir können uns vielleicht dann auch über einige Medaillen bald freuen. Gleich freuen wir uns, wie erwähnt, über den HSV auch zu diskutieren. Bevor wir das sportlich tun, hat Anna Dollack mal so ein bisschen den Blick auf die Quoten vor dem Spiel gegen Rostock. Bis gleich. Wir sagen Dankeschön an Anna Dollack und wollen zurück in der Runde mit Marcel Schuhn, Mike Franz und Klaus Allofs über die zweite Bundesliga diskutieren. Und da gab es gestern das größte Derby oder zumindest das älteste, das es in Deutschland gibt, nämlich das Frankenderby zwischen Nürnberg und Fürth. Die 269. Auflage und erstmals seit 2016 hat der Club mal wieder gewonnen. Und wir schauen mal direkt rein in das erste Tor für die Franken und das vor beeindruckender Kulisse. Klaus Allofs, das ist schon ein Spiel, das zum deutschen Fußball gehört und die Nürnberger, für die war es extrem wichtig.
Ja, die Bilanz war ja, glaube ich, nicht so gut. Ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren sie jetzt kein Derby mehr gewonnen haben. Also,
sechs zu Hause.
Ja, sie haben es zwar versucht, so ein bisschen runterzukochen, aber ich glaube, die Erleichterung ist groß, jetzt gewonnen zu haben.
Tja, Nürnberg also mit diesem 1:0 durch der Ferner. Oh. Und da sind wir dann auch schon beim Personal. Ja, Mike, du stutzt kurz, aber war alles regelkonform.
Nee, schönes Tor. Also ist er, aber hat er, konnte er jetzt nicht mehr so viel verkehrt machen. Also bei dem Ball. Also war gut.
Ja. gucken wir mal. Ja, mit dem Bauch war es. Es war ein Bauchnabeltor.
Ja, aber auch mal erst muss man erstmal hinbekommen. Ja.
Definitiv. Und wir gucken mal ins zweite Tor hinein. Und dann wird schon klar, der Club hat offensichtlich auch auf dem Transfermarkt eine Menge richtig gemacht. Manuel Winzheimer kam vom HSV, ähnlich wie da Ferner, auch in Neuzugang. Also die Offensive stimmt, Mike, wie siehst du es?
Ja, wird sich zeigen. Also Winsheimer ist natürlich ein Spieler.
Wird sich zeigen. Das hat ihn ja schon gezeigt.
Ja, heute in einem Spiel. Aber es ist ja der zweite Spieltag. Und ich bin halt gespannt, ob er auf Dauer dann, ob das dann der Sturm sein kann, der ihn letztes Jahr gefehlt hat. Weil letztes Jahr war Nürnberg auch schon eine gute Mannschaft. Spielerisch richtig gut. Und ihn hat halt, haben halt vorne so auch diese Spieler gefehlt, die mal einen Ball festmachen, die mal auch mal ein Standardtor machen. Und da haben sie jetzt 3 Stürmer noch mal verpflichtet. Ja, der Ferner, der dann in Dresden sehr aktiv war, sehr umtriebig, immer Gas gegeben hat, der ein großer Stürmer ist, trotzdem auch ein gutes Temper hat. Winsheimer, das ist halt auch ein Spieler, der beim HSV aber auch noch nicht diesen ganz großen Durchbruch geschafft hat, der aber in der Bayern-Jugend zu den besten Nachwuchsspielern gehört hat. Also das ist jemand, der ein großes Potenzial hat und der den Durchbruch bestimmt schaffen möchte. Ob er das jetzt schafft, das wird sich zeigen. Aber das Tor hat er gut gemacht.
Definitiv. Und auch aus Sicht der Konkurrenz. Nürnberg war ja im letzten Jahr auch relativ lange sogar noch oben mit dabei. War eben das Hauptproblem, dass die keinen Top-Stürmer hatten?
Das ist eine gute Frage. Also vom spielerischen Ansatz her war es mit einer der besten Mannschaften letztes Jahr, gegen die wir auch gespielt haben. Und das war ein Punkt, glaube ich. Ich glaube, im Rest der Saison oder am Ende der Saison waren es so ein bisschen die Standardsituationen tatsächlich, die ja oftmals so das Zünglein an der Waage sind, wo so ein bisschen Probleme dann da waren. Aber ansonsten, wie gesagt, wie man sieht, eine super Mannschaft. Und ich glaube, nachdem man jetzt den Torschützen zum 2-0 gelobt hat, kann man aber auch die Vorlage loben. Die war jetzt auch nicht so verkehrt. Vom zweiten Einwechselspieler. Deswegen schönes Tor und ich glaube, ein wichtiger Sieg für die Nürnberger.
Definitiv. Und man muss ja auch sagen, Dieter Hecking, auch ein alter Fahrensmann des deutschen Fußballs quasi, der schon in vielen wirklich Stationen ja sehr erfolgreich war, zieht so ein bisschen die Fäden. Wie ernst nehmen Sie Nürnberg in dieser Saison?
Ja, sie haben sich gut verstärkt. Also wir müssen sie ernst nehmen, weil wir im letzten Jahr, glaube ich, keinen Punkt gegen die Nürnberger geholt. Also das wollen wir in diesem Jahr schon ändern. Nein, aber ich glaube, dass das gut passt. Also dass Dieter Hecking und in Zusammenarbeit mit Olaf Rebbe, das war ja
auch ein
Team, was ja, deswegen erwähne ich das natürlich gerne. Aber die haben sich jetzt in Nürnberg gefunden und ich glaube, das funktioniert gut. Und ja, sie leisten gute Arbeit.
Ja, Trainer Klaus, tatsächlich hat er ja auch immer gesagt, Mensch, wir brauchen eben einen Torjäger. So wie es letzte Saison hat es halt der HSV mit Klatze, Terodde war bei Schalke, Füllkrug und Duxch bei Werder. Also die Top-Vereine, auch in Darmstadt, hatten alle eben auch Top-Knipser. Diese Lücke scheint zumindest jetzt bei den ersten beiden Spieltagen und vielleicht auch geschlossen zu sein. Ist das eben vielleicht die Chance, dass man dann eben auch sagen kann, wenn das noch besser wird, dann ist Nürnberg tatsächlich für vorne vorzumerken? Weil viele Experten sagen, die gehören dazu.
Ja, natürlich. Wenn man diese Tore dann garantiert hat, ja, das hilft natürlich schon. Und ich glaube, das ist das Ziel aller Mannschaften, die oben, nicht nur die oben mitspielen wollen, glaube ich, jeder Mannschaft eben diese Quote einfach doch garantiert zu haben. Das ist bei uns auch, wenn wir über den Abgang von Nara reden, dann ist das einerseits natürlich eine spielerische Komponente, aber in erster Linie natürlich die Quote, die er uns garantiert hat. Und das muss ersetzt werden und das versucht Nürnberg natürlich auch zu verbessern.
Dann schauen wir doch mal und hören rein, was die Verantwortlichen nach diesem Franken-Derby zu sagen hatten.
Es ist halt das erste Mal seit 20 Jahren, glaube ich, dass Nürnberg das erste Mal es mehr gewollt hat. Wir haben halt heute mal nicht den Tag gehabt. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist halt manchmal so. Die ganzen Jahre hat man immer gefragt, warum verlieren die Nürnberger immer gegen uns, weil wir es mehr gewollt haben auch. Diesmal haben sie es ein Stück mehr gewollt.
Es ist wunderschön, vor unseren eigenen Fans einen Derby-Sieg zu feiern. Wir haben lange darauf gewartet. Wir haben ja lange keine Zuschauer gehabt und jetzt haben wir das Spiel gewonnen und unsere Zuschauer, glaube ich, extrem glücklich gemacht und auch uns selber und diese Gemeinsamkeit, die dann entstanden ist nach dem 2-0, nach dem Abpfiff, die hat man gemerkt, die Emotionen sind beidseitig rübergeschwappt und ich glaube, das war ein wunderschöner Moment.
Also man merkt Freude in Nürnberg, aber Rashid Assousi, letzte Woche saß er ja hier noch bei uns in der Sendung, der hatte einen Hals.
Ja, so ein Derby hat ja auch immer eine Wertigkeit. Also das sind ja wichtige Spiele, gerade in dieser Region. Und gerade zum Anfang kann das natürlich dann, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wie wichtig so ein Start ist, kann das ja auch ein Schub sein. Und ja, sie haben dieses Spiel jetzt verloren. Klar, war jetzt seit 6 Jahren haben sie das erste Mal da jetzt wieder verloren. Kann man sagen, jo, können wir mal mitnehmen. Aber natürlich ärgert ihn das, weil natürlich das erste Spiel haben sie auch nur unentschieden gespielt. Er hätte gerne einen Sieg bestimmt mitgenommen, weil das ja auch so ein Booster sein kann. Und so ärgert er sich völlig zu Recht. Und wenn er das schon sagt, wenn das dann auch so sichtbar ist, dass die anderen das mehr wollten, ich glaube, dann ärgert einen das als Verantwortlichen immer noch mehr, weil du trainierst die ganze Woche darauf hin, du machst die Jungs heiß, der Trainer in der Besprechung, also eigentlich kannst du als Spieler dann nur rausgehen und freust dich auf so ein Match und willst einfach nur abliefern. Und wenn dann irgendwas da nicht passt, was immer vorkommt, dann ärgert einen das und du fragst dich dann auch als Verantwortlicher, warum, was haben wir denn falsch gemacht? Aber es sind ja auch noch die Spieler da und manchmal passt es dann einfach nicht.
Auch da muss man sagen, also ich mag solche Emotionen. Auch die Fans haben im Frankenland diese Emotionen gestern genossen, Jana.
Und die mögen es vor allem, dass sie dieses Derby in der zweiten Bundesliga nach dem Abstieg der Fürther wieder haben. Also auch die Euphorie im Netz war groß. Das war heute auf jeden Fall das geilste Derby, das ich bisher erlebt habe. Völlig gestörte Stimmung, teilweise eine Mannschaft, die sich für den Sieg zerreißt und die Gewissheit, dass es eben nur eine Nummer 1 in Franken geben kann. Dafür liebe ich diesen Verein so sehr. Ich glaube, das war ein Clubfan. Steile These. Michael sagt, die Fußballplattitüde, dass man es mehr gewollt hat, war selten passender, verdienter Derby-Sieg mit starker Willensleistung. Ja, vielleicht kann man ja noch in dieses Thema Willensleistung einmal anknüpfen an Marcel die Frage, ob es dann vielleicht dieser Derby-Charakter ist, der diese letzten 2% dann doch rauskitzelt.
Ich glaube schon, ja. Also man sollte natürlich trotzdem auch in jedes Spiel reingehen und das Spiel gewinnen wollen. Das ist ja logisch als Sportler, aber man merkt es ja im ganzen Umfeld auch vorher, wenn man so ein Derby spielt. Oftmals hat man ja nochmal Kontakt zu den Fans vor solchen Spielen. Das macht ja was mit einem, das ist klar, ja. Und wenn man das Gefühl hat, dass man den Leuten damit in einer gewissen Form auch nochmal einen Gefallen tun kann und nicht nur für eine Woche, sondern meistens für ein paar Wochen mehr dann auch im Büro, sind das eben besondere Spiele. Und ich kann die Reaktion der Leute total verstehen nach Siegen. Genauso der Verantwortliche nach einer Niederlage, das ist ja auch klar. Und Derbys sollte man bestenfalls immer gewinnen.
Das ist immer ein Spitzenplan. Also Nürnberg kann jubeln. Bei Fürth, Klaus Allofs, muss man wirklich sagen, das ist Bundesliga-Absteiger. Das ist ein Fehlstart.
Ja, das ist ein Fehlstart. Und auch auf dieses Derby bezogen. Also ich glaube, in der Vergangenheit war es immer so eine Situation, dass Fürth eigentlich aus der Außenseiterrolle so ein bisschen herauskam. Und das hat sich ja jetzt verändert. Sie sind aufgestiegen, das war überraschend, und kommen jetzt runter als Absteiger aus der ersten Liga. Und ich glaube, das verändert auch etwas mit der Mannschaft. Manchmal zum Positiven, manchmal zum Negativen, vielleicht in dem Spiel. Also von daher weiß man nicht, wie die Saison laufen wird. Wenn man sich die Spieler anschaut oder die Mannschaft anschaut, sollten sie trotzdem oben mit dabei sein.
Nun, es ist ja so, die haben im ersten Heimspiel 2-2 gegen Kiel, da waren sie klar die bessere Mannschaft. Letzte Woche eben Rashid Assouzi auch gesagt, Mensch, wir haben eigentlich den Power. Die haben aber eben auch noch eine Personalie mit dem Kapitän, mit Rigotta, der nach wie vor sagt, ich will in der Bundesliga spielen, aber eben noch kein passendes Angebot hat. Nun ist ja dieses Transferfenster noch 6 Wochen offen. Kann das eben wirklich auch belastend sein, dass man eben auch mit die wichtigste Personalie des Vereins, nämlich der Kapitän der eigenen Mannschaft, immer noch ungeklärt lässt, auch aus Sicht von Fürth, die ja eben sagen, wenn was kommt, hören wir uns das an, reden drüber.
Ich glaube, das ist der einzige Weg, den man einschlagen kann. Auch jetzt wieder
man kann auch mit dem Kahn-Gedächtnisbuster sagen, das läuft hier nicht.
Ja, aber dann muss man über andere Mittel verfügen, um das so formulieren zu können und dann doch was anderes zu machen. Ich glaube, man muss einfach damit umgehen, mit dieser Situation. Wenn ein Spieler das so klar äußert, glaube ich, muss man das klar auch kommunizieren und auch, dass man was sucht. Das haben wir im Falle Naray auch genauso gemacht. Ich glaube, dann führt das auch nicht zu Problemen innerhalb der Mannschaft oder auch im Umfeld, wenn man weiß, da könnte noch jemand den Verein verlassen. Und wenn man dann gleichzeitig auch den Markt etwas beobachtet, so, dann kann man dann auch vorbereitet sein. Also das würde ich jetzt nicht als Problem für die Fürther sehen.
Ihr drei habt alle in der Kabine oft genug gestanden und Marcel Schuhn tut das aktuell auch. Also wie würde man damit umgehen, wenn der eigene Kapitän sagt, man, vielleicht bin ich auch in 2 Wochen weg?
Schwierig. Sehe ich als Spieler eine schwierige Situation. Ich glaube, ohne dass ich jetzt dabei gewesen bin, dass er natürlich auch ein herausragender Fußballer ist, auch für die zweite Liga und glaube ich auch die Kapitänsbinde bekommen hat und so ein bisschen auch als Zeichen, bleibt doch bei uns, bleibt doch genau Hier, weil er eben ein wichtiger Spieler ist. Aber dass sich das natürlich nicht klärt, kann, glaube ich, schon so ein bisschen schwierig auch sein. Ne? Man kann ihn als Spieler verstehen, weil wenn die Möglichkeit noch da sein sollte, in die Bundesliga noch wieder zurückzukehren, ist es auch ein ganz normaler Schritt. Ja? Aber trotzdem als Kapitän, was für mich persönlich immer noch ein ganz, ganz wichtiges Amt ist und auch immer ein wichtiges Signal ist an alle Beteiligten und auch an alle Spieler des Vereins, ist es eine schwierige Situation.
Rashid Assouzi hat eben auch letzte Woche...
Aber vielleicht noch darauf aufsetzend, es ist nicht so, dass ich mir das wünsche oder dass ich das toll finde. Nur dass es inzwischen salonfähig geworden. Ne? Also wir haben es in der ersten Liga erlebt, wir haben es eben jetzt bei uns erlebt. Also es ist nicht mehr so, dass man sagt, oh ja, das geht aber nicht und so kann man das nicht machen, sondern das
wird... Ja, weil ihr es akzeptieren müsst oder weil ihr es wirklich wollt?
Ja, ich glaube, dass wir inzwischen, dass die Spieler sich eben auch dann herauswagen. Das ist auch aus dem Wissen heraus, ja, dass es vielleicht so die eine oder andere negative Stimme gibt, aber dass es eben auch sehr viel Verständnis gibt. So, und das führt dann dazu, dass man insbesondere natürlich, wenn man auch unter wirtschaftlichen Zwängen dann eben auch steht, dass man dieses Spiel dann eben auch mitspielen muss. Und dann heißen die Spielregeln, geh offen damit um.
Ich finde, dass es dieses Jahr vor allen Dingen bezogen auf die Kapitänsgeschichte Hertha sehr gut gemacht hat. Ja, das war ja viel, wo viel drüber diskutiert worden ist, was nicht gepasst hat letztes Jahr. Aber unter dem Wissen, dass der aktuelle Kapitän, der Innenverteidiger von Hertha, eventuell noch gehen will oder auch diesen Wechselwunsch geäußert hat, haben sie einem Spieler die Binde gegeben, wo sie wissen, der bleibt auf jeden Fall da mit Plattenhardt. Und als Zusatz Boateng dazu, als erfahrener Spieler, weil sie auch wissen, da ist die Karriere vielleicht in einem Jahr vorbei, wo er gesagt hat, er möchte ja gerne dann auch aufhören. Sehr smart gelöst, weil um den Bezug so mal diesen Druck aus der Kapitänsgeschichte auch rauszunehmen.
Du lebst in Berlin, hast du es auch so empfunden?
Ja, da hat er recht, das hat er gut gelöst, das haben sie gut gemacht, aber ich würde gerne mal auf Rigotta zurückkommen, weil er ist ja von Frankfurt dahin gekommen und wir damals hatten wir mit Magdeburg in der zweiten Liga gespielt, wir haben uns für ihn interessiert, wollten ihn holen, wir konnten ihn einfach gar nicht bezahlen, so, ne, weil er einfach sehr viel Geld verdient hat. Und dann ist er jetzt sicherlich nach Fürth gegangen, hat da auch auf Geld verzichtet, weil er in Frankfurt natürlich keine große Rolle mehr gespielt hat. Er konnte sich in Fürth aufpäppeln, hat Fürth aber auch geholfen, so. Und wir wissen aber auch nicht, was wurde da besprochen, ne? Wurde da besprochen, wenn wir dann wieder runtergehen, lassen wir dich auch eventuell dann weiterziehen, wieder in die erste Liga, weil das ist halt auch ein wichtiger Punkt, genau was Herr Olofs gesagt hat, wie wurde es kommuniziert und wenn es offen kommuniziert wurde, auch von Spielersicht, dann kann man auch den Spieler, sollte man manchmal auch den Spieler nach, auch verstehen, so, ne? Weil das ist für mich auch ein Punkt, der manchmal dann untergeht, weil viele Spieler nutzen das aus mittlerweile, das stimmt auch. Das ist nicht cool, aber manchmal sind es auch die Vereine. Das habe ich selber miterlebt in Berlin, dass die Vereine dann richtig Druck machen. So. Und wenn dann ein Spieler sagt, ich möchte noch auf dem höchsten Level spielen, weil ich da eigentlich hingehöre, dann sollte man auch diesen Spieler halt auch mal Gehör schenken und auch verstehen.
Ja, wobei eben Augen auf bei der Berufswahl. Wenn man einen Vertrag unterschreibt, dann hat man ja auch nicht nur Rechte, sondern eben auch ein paar Pflichten. Ist das vielleicht auch, um es im großen Ganzen zu sehen, so ein bisschen was eben durch den Fall auch Robert Lewandowski, man sagt einfach, man will weg und irgendwie schafft man es ja dann doch immer.
Ja, gut, dass sich die Situation allgemein verändert hat, dass Verträge, die geschlossen werden, ja, dass das jetzt keine Garantie mehr dafür ist, dass sie dann eben auch bis zu Ende dann gelebt werden, das ist eine Sache. Aber natürlich ist es meistens nicht schwarz und weiß, sondern grau. Oft gibt es eben auch Absprachen, die dann zu Beginn eines Engagements dann eben auch gemacht werden. Und von daher muss man es relativieren. Aber nochmals, wir würden uns das manchmal anders wünschen aus der Sicht des Vereins, wenn es eben keine Absprachen gibt, so dass man dann sagt, so, ich habe den Vertrag und ich schaue mal, wenn wir dann einer Meinung sind, dann finden wir das, dann finden wir schon eine Lösung. Aber wenn man dann rausgeht und sagt, so, ich verlasse den Verein auf jeden Fall und ich kann hier nicht mehr weiterspielen, ja, dann sind das schon mal Fakten oder Tatsachen, die geschaffen worden sind und da kann man auch schlecht zurückrudern.
Dann wird es schmutzig.
Ja, muss es auch nicht schmutzig werden, aber es sind dann einfach Fakten, die geschaffen werden so, und dann eben zurückzurudern und zu sagen, Mensch, ja, es geht dann doch weiter, das ist schwierig.
Das ist definitiv schwierig. Ja. Wir gucken gleich auf den Hamburger Sportverein. Saisonsieg Nummer 1, letztes Wochenende geglückt. Der zweite soll unter sehr schwierigen Bedingungen am heutigen Nachmittag gelingen. 13.30 Uhr geht das Spiel los. Alles steht auch unter dem Tod von Uwe Seeler in Hamburg noch ein wenig unter Schock. Dementsprechend gleich frische Informationen aus Hamburg und wir reden auch über die sportliche Situation beim HSV nach einer ganz kurzen Pause. Endsport beim Doppelpass, zweite Bundesliga mit Marcel Schuhn, Nummer 1 bei Darmstadt 98, Mike Franz, Nummer 1 in Sachen verbalem Geradeausreden und zwar Klaus Allofs, der mit der Fortuna gerne die Nummer 1 werden möchte in dieser Saison. Das hat aber der HSV sich auch auf die Fahnen geschrieben. Heute das zweite Spiel, in wenigen Minuten geht's los dann, Heimspiel gegen Hansa Rostock. Aber bevor wir über das Sportliche reden, Jana, es ist ein Spiel unter ganz, ganz besonderen Vorzeichen.
Es steht natürlich ganz im Namen vom verstorbenen Uwe Seeler und das Stadion macht sich bereit, die Fans machen sich bereit und auch der Verein hat sich eine schöne Aktion für dieses Heimspiel ausgedacht. Sie spielen also mit einem Sondertrikot. Wir hatten es eben schon mal gezeigt. Uns Uwe steht vorne drauf und auf der Seite natürlich die Nummer 9 auf dem Ärmel. Diese Aktion geht wirklich viral im Netz. Das Schöne daran ist, die Einnahmen aus dem Trikotverkauf, die werden danach versteigert. Die gehen dann nochmal an den guten Zweck und zwar zugunsten der Uwe Seeler Stiftung. Und das kommt natürlich bei den Fans emotional gut an. Tolle Aktion. Heute ist das Ergebnis sowas von egal. Heute zählt eben nur uns Uwe.
Tja, die großen emotionalen Momente werden wir da erleben bei diesem Spiel, das also, wie gesagt, in einer halben Stunde losgeht. Versuchen wir mal, den sportlichen Wert zu sehen. Ja, Jana, habe ich dich unterbrochen? Du schaust gerade so, als wenn du noch was sagen wolltest.
Ich habe gerade gehört, ich habe ja heute auch die passende Farbe an. Und ach so. Uwe eben.
Ja, das stimmt. Also versuchen wir mal den Spagat, um auch über das Sportliche zu reden. Der HSV hat klar formuliert, man will aufsteigen. Vielleicht kann das ja auch so einen Schub geben, für uns Uwe quasi diese Saison auch zu gestalten. Oder wäre das zu naiv?
Nee, das ist gar nicht so weit hergeholt. Das kann durchaus sein. Man ist gut in die Saison gestartet. Heute sicherlich emotional ganz schwieriger Moment, aber insgesamt so auf die Saison betrachtet, kann das durchaus so ein roter Faden sein.
Ja, der HSV also klar als Aufstiegskandidat sich selber auch benannt. Das ist anders als im vergangenen Jahr beispielsweise. Ist das die richtige Einstellung?
Ja, ich denke, dass das sicherlich hilfreich sein kann. Wir haben es ja vorhin zum Anfang schon besprochen. Das kann in beide Richtungen gehen. Das kann natürlich einen Schub geben, kann Selbstvertrauen geben. Wenn du natürlich den Erwartungen hinterherläufst, dann kann es natürlich auch ein gewisser Druck werden. Gerade in Hamburg, Medienstart, große Erwartungen. Ist, glaube ich, jetzt das fünfte Jahr, in dem sie jetzt in der zweiten Liga festhängen.
Vierter, dritter.
Ja, und es wird jetzt, glaube ich, langsam Zeit, dass sie wieder hochkommen. Weil ansonsten ist halt natürlich auch eine Riesengefahr, dass du da noch längerfristig festhängst in dieser Liga. Ne?
Aber wie nimmt man das als Konkurrent auf? Ist so ein bisschen die Meinung, jetzt oder nie für den HSV wahrscheinlich das Richtige?
Ja, aber das war es ja die letzten Jahre auch.
Ja, wobei letzte Saison mit Schalke und Werder war es sicherlich eine andere Konstellation, dass man zwar wollte, ja, aber nicht zwingend konnte, sagen wir mal so, bei so starker Konkurrenz.
Ja, also dann hat es ja aber dann nachher dem HSV ja eigentlich gut getan, dass sie dann nicht mehr so in der Bringschuld waren. Ja. Also sie haben die letzten Spiele eigentlich, als sie aus dem Pokal ausgeschieden sind, ja danach eine Riesenserie gestartet, wo sie dann auch an uns noch vorbeigezogen sind und auch echt gut gespielt haben.
Thorsten Lieberknecht hat auch immer gesagt, der HSV steigt auf. Er war quasi der größte Fan. Zumindest hat er denen das Potenzial zugetraut.
Ja, ich glaube, das hat er dieses Jahr nicht mehr gesagt, deswegen. Aber es wird sich zeigen. Es ist noch früh. Ich glaube, in Braunschweig, wenn man das Spiel jetzt nochmal, es ist ja nicht so lange her, sieht, hat der Torhüter vom HSV eine überragende Leistung gezeigt, ansonsten wäre das Spiel, glaube ich, auch anders ausgegangen. Und deswegen wird sich zeigen, wie es dann ausgeht.
Robert Glatze wird heute sicherlich auch mit im Fokus stehen, auch als einer der Nachfolger, ja dann von Uwe Seeler, hat letzte Woche zweimal getroffen. Also wir drücken nicht nur allen, die heute bei dem Spiel mit dabei sind, ganz fest die Daumen, dass man einfach Emotionen auch ein bisschen genießen kann an diesem Wochenende, das eben auch unter dem Tod von Uwe Seeler ein bisschen stand. Marcel Schuhn, vielen, vielen Dank für den Besuch. Ich glaube, der erste große Live-TV-Auftritt mal gewesen. Gerne wiederkommen. Dementsprechend viel Erfolg für Darmstadt 98. Mike Franz, okay, dir auch vielen Dank. Und wir wünschen Klaus Allofs und der Fortuna auch viel Erfolg dann in dieser Saison. Und dann reden wir sicher gerne auch wieder über die zweite Bundesliga. Jetzt freuen wir uns nicht nur auf die Highlights aus den Partien, die an diesem Wochenende schon stattgefunden haben, sondern wir zeigen Ihnen ab 14 Uhr auch exklusiv den Auftritt von Bayern München gegen Manchester City. In den USA ist das Spiel heute Nacht aktiv geworden und wir zeigen Ihnen es in voller Länge. Und ich kann Ihnen sagen, es lohnt sich. 14 Uhr also die Bayern hier exklusiv auf Sport 1. Und bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der zweiten Bundesliga. Dankeschön nochmal an die Runde, auch an dich, Jana. Bleiben Sie gesund.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, Das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.